Hallihallo und Hallöchen bei Behind the Story, heute schon Episode Nummer 37. Ich freue mich sehr, dass du da draußen wieder dabei bist und eingeschalten hast und mir zuhörst bei der nächsten persönlichen Heldenreise, die ich heute beleuchten möchte. Du weißt ja, wenn du das Format schon kennst, dass wir mal draufschauen, was mein Gast für Highlights, für Downlights und für eine persönliche Heldenreise insgesamt hingelegt hat. Wenn dir der Podcast gefällt, dann darfst du ihn gerne liken, kommentieren oder mir in irgendeiner Form Feedback zukommen lassen. Darüber freue ich mich sehr. Heute habe ich wieder einen richtig, richtig spannenden Gast. Jemand, auf den ich mich sehr freue und auf das Gespräch, auf das ich mich sehr freue. Denn heute ist mein Gast Sven Giebler. Sven ist Digitalberater und Gründer von digitalberatung.de. Seit vielen Jahren beschäftigt er sich mit der Frage, wie Unternehmen digitale Potenziale wirklich verstehen und nutzen können. Er hat verschiedene Phasen der digitalen Transformation aus nächster Nähe erlebt. Das vereint uns sozusagen. Von den frühen Internetjahren über die großen Medienportale bis zum heutigen Themen wie Content Marketing, LinkedIn und künstliche Intelligenz. Dabei hat er Stationen wie Chefkoch.de oder Computerbild.de in seiner Vita. Und das zeigt, wie lange er sich bereits mit digitalen Geschäftsmodellen und Plattformen beschäftigt. Heute begleitet Sven Unternehmen als Sparringspartner, Berater und Trainer, dabei digitale Strategien zu entwickeln und umzusetzen. Ich kenne Sven schon relativ lange, digital schon sehr lange, glaube ich, persönlich aber auch schon ein paar Jährchen mittlerweile. Und wir begegnen uns immer wieder auf diversen Events, wie jetzt zuletzt in Düsseldorf beim OMT Summit. Ja, und dort habe ich ihn, und nicht nur dort, sondern in der Branche habe ich ihn als besonders reflektierten, ruhigen und sehr kompetenten Kollegen kennengelernt. Sven ist so ein Mensch, selbst in der größten Moderationshektik der Campings, wenn er einem entgegenkommt, dann wird man irgendwie ein Stück ruhiger. Und das finde ich schon, also für einen Berater und für einen Trainer ist das schon ein richtiger hoher Skill, finde ich. Deshalb freue ich mich heute sehr auf dieses Gespräch. Ich freue mich sehr und sage endlich jetzt an der Stelle herzlich willkommen bei Behind the Story. Herzlich willkommen am digitalen Lagerfeuer. Herzlich willkommen, lieber Sven Giebler.
Ja, danke schön. Vielen Dank für die Einladung, lieber Wolfgang. Und nach dieser wunderbaren Dusche, die du mir jetzt mit Komplimenten schon verpasst hast, sozusagen zum Start, was soll da jetzt noch kommen? Aber ich freue mich riesig auf den Austausch und die gemeinsame Aufnahme. Herzlichen Dank an dieser Stelle schon einmal für die Einladung.
Ja, sehr, sehr gerne. Wie geht's dir denn und wo erreiche ich dich jetzt?
Mir geht's gut, sehr gut. Und du erreichst mich bei Sonnenschein im schönen Bonn, wo ich jetzt seit über 10 Jahren lebe und arbeite mit meiner Frau und meinen beiden Söhnen. Beziehungsweise, das ist jetzt auch schon sozusagen, die beginnen jetzt ihre eigene Heldenreise. Der Große ist jetzt gerade im ersten oder zweiten Praktikum jetzt in Hamburg. Insofern verändert sich auch persönlich doch das eine oder andere jetzt aktuell bei uns. Aber nee, mir geht's sehr gut. Die Sonne scheint und du erreichst mich im schönen Bonn.
Wunderbar. Viele meiner Gäste sagen mir immer wieder, ja, mit meiner eigenen Geschichte, mit meiner eigenen Vita habe ich mich eher wenig beschäftigt, da habe ich eher wenig drüber nachgedacht. Und das ist ja das Ziel von heute. Deswegen würde ich sagen, lass uns doch, lieber Sven, einfach mal reinstarten, so in deine Kindheit. So da in die ersten Momente, an die du dich erinnerst, so sag mal Grundschule oder um die Zeitraum. In welcher Region bist du aufgewachsen? Wie sah dein familiäres Umfeld aus und gab es Geschwister zum Beispiel?
Ja, starte ich gerne direkt mit. Habe eine große Schwester, 3,5 Jahre älter als ich, die seit vielen Jahren oder jetzt schon fast Jahrzehnten Apothekerin ist, im schönen Kiel mit ihrem Mann lebt. Und bin aufgewachsen im Maschen, das ist südlich von Hamburg und hinterm Deich sozusagen aufgewachsen. Insofern sehr behütet, sehr schöne Kindheit gehabt mit meinen Eltern, mit meiner Schwester, wie gesagt, im besagten Maschen. Das ist im Seevetal, wie gesagt, südlich von Hamburg. Und also tatsächlich, wie man sich das so vorstellt, sehr zum einen behütet, zum anderen ist man den ganzen Tag draußen gewesen. Wir hatten ja nichts, insofern kein Social Media. Witzel immer so ein bisschen, meine Jungs haben das aufgegriffen, so, wir hatten ja nichts, Steine gegessen haben wir. Nein, so schlimm war es natürlich nicht, aber alles das, was ja unsere Kinder grundsätzlich jetzt im Moment davon abhält, vielleicht einfach so die Kindheit zu genießen, das hatten wir damals nicht, sage ich jetzt mal, insofern lange draußen gewesen. Und die Regeln meiner Eltern oder in dem Fall meiner Mutter war dann immer, wenn die Lampen draußen angehen oder die Laternen draußen angehen,
dann kommst du nach Hause.
Es war immer so 19.30 Uhr, 20 Uhr im Sommer wahrscheinlich auch ein bisschen später, dann kommst du bitte nach Hause, weil wir natürlich auch keine Uhr am Arm hatten, geschweige denn eine Apple Watch oder Smartwatch. Insofern, nee, sehr schön, ja, kriege ich ganz warme Gedanken, wenn ich da an meine Kindheit zurückdenke, ja.
Ja, cool. Das erklärt natürlich auch so ein bisschen diese, A, die Verbundenheit, die ich immer spüre, wenn wir uns begegnen, und B, auch diese Gelassenheit, möchte ich es mal nennen, diese positive Gelassenheit. Das ist nicht zu verwechseln mit völliger Gleichgültigkeit, sondern du bist einfach so ein entspannter Typ. Und jetzt weiß ich ja, ich habe dich immer im Rheinland so verortet, ja. Also ich wusste das nicht. Aber jetzt weiß ich ja, okay, du kommst ja ursprünglich aus Norddeutschland, und das ist natürlich schon mal, ja, das passt.
Ja, also tatsächlich bin ein bisschen rumgekommen. Es gibt natürlich immer Menschen, die mehr Stationen erlebt haben. Ich bin tatsächlich gebürtiger Münsteraner, aber eben in besagten Maschen dann aufgewachsen. Mit 12 ging es dann nach Frankfurt für 6 Jahre, wo ich auch meine jetzige Frau kennengelernt habe. Und dann ging es zurück nach Hamburg, wo ich dann 20 Jahre gelebt habe, bevor es jetzt ins Rheinland ging. Insofern sage ich immer, ich bin Hamburger im Herzen und assimilierter Rheinländer. Und feiere mittlerweile auch sehr begeistert Karneval mit. Früher habe ich das immer
ein bisschen, okay, dann bist du wirklich assimiliert.
Genau, ein bisschen belächelt, wenn ich gesehen habe, auch von ehemaligen Hamburger Kollegen, die dann ins Rheinland zogen. Das ist ja nun hier in Köln auch das ein oder andere Medienunternehmen ansässig. Und dann sage ich immer, ach je, 3 Tage, 4 Kostüme habe ich auch mittlerweile. Komm ich hin, sozusagen. Insofern fühlen wir uns hier sehr wohl und genießen die Zeit hier sehr.
Ja, da bist du tatsächlich wirklich assimiliert, denn ich sag mal, von Hamburg ins Rhein oder nach Bonn zu ziehen, das ist ja die eine Sache, aber dann wirklich auch Karneval durchzuziehen, da bist du angekommen tatsächlich. Ja,
haben natürlich die Kinder auch beschleunigt, sage ich jetzt mal, die kennen es nicht anders, die vermissen es jetzt eher, wie gesagt, mein großer Sohn Finn, der jetzt in Hamburg gerade sein 2. Praktikum macht, dem blutete dieses Jahr schon ein bisschen das Herz, dass er nicht Karneval feiern konnte. Das hat sich nicht realisieren lassen, aber nee, insofern feiern wir alle mittlerweile hier begeistert mit. Ist ein Gefühl, sagt man im Rheinland hier. Und interessanterweise, wenn ich in Hamburg bin, sagt mir der eine oder andere nach, hört man das Rheinische? Und wenn ich hier bin, noch der eine oder andere, ach ja, das hört man, dass du aus Norddeutschland kommst. Insofern, wo man ist, wie man es macht.
Ja, genau. Ja, ich liebe ja Hamburg. Das nur nochmal an der Stelle für diejenigen, die es nicht schon 15 Mal gehört haben. Ich bin ja Mitglied beim Hamburger Sportverein, bin deswegen sehr häufig in Hamburg. Aber keine Ahnung, wie viele 100 Mal ich schon in Hamburg war. Ich liebe es. Und ja, deswegen weiß ich aber auch, wie da Karneval gefeiert wird, in Anführungszeichen. Hashtag Null.
Ja, zurückhaltend, um das vorsichtig zu formulieren.
Zurückhaltend, ja. Genau. Ja. Gut, okay, mein Lieber. Sven, was war der kleine Sven für ein Kind in der Grundschule, sagen wir mal? War das eher einer, der Steine in die Scheiben geworfen hat? So einer war ich. Also ich habe diverse Sitzungen beim Hausmeister nachmittags gehabt, weil ich mit dem Tennisball, wir haben Fußball gespielt immer, da habe ich immer so eine Scheibe kaputt geschossen. Immer die gleiche, komischerweise. Warst du so ein Typ oder warst du so eher introvertiert? Wie würdest du dich so beschreiben?
Ja, also wenn das die Range ist, Scheiben einschmeißen oder introvertiert, beziehungsweise was mich sofort nachdenken lässt oder mich erinnern lässt. Ich habe gerne immer wirklich schon damals mit Lego gespielt viel, also vielleicht auch dieses Aufbauen, dieses Konstruieren, vielleicht auch aus Einzelteilen andere Dinge zu erstellen oder zusammenzubauen, sage ich jetzt mal. Also insofern schon mit Freunden unterwegs, auch in Sportvereinen unterwegs gewesen damals. Also sehr viel draußen, was ich gerade sagte, aber das, wie gesagt, war auch einfach eine andere Zeit, sodass man einfach gerade im Sommer, das habe ich vor allen Dingen sehr vor Augen noch, einfach gerade in den Sommerferien, man morgens rausging, das waren alle auf der Straße oder später auch zu Frankfurter Zeiten, wo es dann mit Skateboards und Skaterrampen auf der Straße losging, die man dann immer wegräumen musste, wenn ein Auto kam und dergleichen mehr. Also insofern eher ein beobachtendes Kind, glaube ich, und eher ein bisschen zurückhaltend, was jetzt nicht die Lebhaftigkeit abspricht grundsätzlich. Also wie gesagt, auch experimentierfreudig und sportbegeistert. Aber jetzt tatsächlich, hatte gerade überlegt, als du das gesagt hast, war ich mal beim Hausmeister. Also ich kann mich tatsächlich an einmal erinnern, dass ich nachsitzen musste. Aber das ist es dann auch gewesen. Insofern eher ein bisschen ruhiger, würde ich jetzt vielleicht im Vergleich zu dir sagen. Also eine Scheibe eingeschmissen, kann ich mich nicht dran erinnern.
Okay, das ist ja ein sehr dezenter Auftritt sozusagen, was Ausnahmen angeht. Bei dem gesamten Themenkomplex, den wir gerade besprechen, und weil du sagst, deine zwei Söhne, glaube ich, ne?
Richtig.
Oder deine zwei Söhne sind jetzt in einem Alter, wo sie sich anfangen, beruflich zu orientieren, wo sie auch wegziehen von zu Hause. Also spielt die Frage, die ich jetzt gleich mal reinschieben möchte, steht nicht im Skript, spielt für dich keine Rolle mehr. Trotzdem würde mich mal interessieren, als jemand, der sich im IT-Umfeld bewegt, der auch gerade so reflektiert hat, wie Kindheit früher war und so weiter, Social-Media-Verbot, aktuell großes Thema, während wir aufnehmen. Hast du eine Meinung dazu?
Ja, absolut. Also ich bin, sobald mir ein Dokument vorgelegt wird, wo ich unterschreiben kann, bin ich absolut dafür, wo ich gerne diskutieren würde mit jemandem, der sich da besser auskennt als ich, was so das ganze Thema Psychologie, Kinderpsychologie angeht, ab welchem Alter man das macht. Im Moment steht ja immer im Raum, also bis 16 Social-Media-Verbot. Ich halte das für absolut unterstützenswert, ob das jetzt 12, 14 oder 16 ist, da kann man noch drüber diskutieren. Aber mich treibt da sehr eine Dokumentation, die ich mir erst angesehen habe und dann, ich muss es so ausdrücken, meine Söhne gezwungen habe, das nochmal mit meiner Frau und mir anzugucken, The Social Dilemma. Und zwar diese Korrelation wirklich von, was mir bis heute sehr nachgeht, also ansteigende Selbstmordraten, in dem Fall bei jungen Frauen, also jungen Mädchen in dem Fall, und dass man das sehr klar sozusagen auch diese Korrelation nachweisen kann, Aufkommen der, bleiben wir breit, Social-Media-Plattform und eben dieser ansteigenden Selbstmordraten. Und alleine das wäre schon Grund genug aus meiner Sicht, wenn sich das wirklich, ich spreche jetzt nur über diese eine Dokumentation, bestätigt und sich das auch wirklich nachvollziehen oder beweisen lässt. Allein das wäre schon Grund genug, praktisch diese Entscheidung zu treffen, aber auch aus den genannten Gründen. Insofern vielen Dank für die Reise in die Vergangenheit, die wir auch gerade gemeinsam gemacht haben. Ich habe so viel positive Erinnerungen an meine eigene Kindheit. Wir haben unseren Jungs, ich meine, sie waren jeweils 12, als sie ihr erstes Smartphone bekommen haben, waren auch begeistert. Aber es verändert natürlich sofort das soziale Miteinander unter Kindern, unter Jugendlichen. Und jetzt kann man die Zeit nicht zurückdrehen, darum geht es gar nicht. Aber doch eine gewisse Sensibilität, was das zur Verfügung stellen von digitalen Endgeräten angeht. Das macht schon Sinn, sich da nochmal bewusster drüber Gedanken zu machen.
Hm. Ich habe gerade eine Studie heute gesehen und dann schließen wir das Thema auch ab, weil es ja nicht unser Thema für heute ist. Aber ich habe gerade eine Studie gesehen von einer Umfrage unter hessischen Schülern. Ich müsste nachgucken, ich weiß es nicht genau, aber ich sage jetzt mal 5000 Schüler, Mittelstufe. Die wurden anonym befragt. Ich finde es wichtig, dass es anonym ist, weil es ging nicht darum, sozusagen gut dazustehen bei den Erwachsenen. Ja, und ich war sehr überrascht, dass 65% dieser Menschen gesagt haben, jungen Menschen gesagt haben, ich bin für Social Media, für Handyverbot in der Schule. Also die möchten selber, ich glaube, dass da auch ein neues Bewusstsein wächst. Also diese IT-Technik-Begeisterung, die wir, also ich bin ja noch viel älter wie du, aber so, die wir in den 90er, 2000er Jahren hatten, wo das alles cool war, weil es plötzlich ging, das weicht jetzt so ein bisschen dem Bewusstsein, das ist nicht alles gut und ich möchte auch Real Life erleben und möchte rausgehen und persönliche Interaktion, das erleben wir ja auf Events auch immer wieder, ist halt dann doch nochmal eine ganz andere Nummer. Da kannst du dein Social Media Profil aufmotzen, wie du willst. Das ist nie ein echter Kontakt. Und wenn du dann mit jemand sitzt und trinkst eine Cola oder was immer und dann erhältst du dich einen ganz anderen Stellenwert nachher.
Ja, also ich glaube, gut. Es geht um zwei Themen. Das eine ist Selbstbestimmung und dann eben dieses, sag jetzt mal, auch dieses praktisch Verschränken sozusagen dieser Welten, der analogen Welt und der dieser digitalen Welt. Also, dass wir durch dieses mobile Endgerät, was wir auch gerade sagten, hat das einfach nochmal eine ganz andere Dimension bekommen. Also, ich habe auch früh mit Computern angefangen, glücklicherweise, weil meine Eltern mir einmal einen geschenkt haben, als ich relativ jung war, begonnen. Aber man ist halt trotzdem immer noch raus. Und wenn man draußen war, ist man halt, bleiben wir dabei, hinterm Deich sozusagen gewesen, auf dem Deich gewesen, auf dem Sportplatz gewesen, auf der Straße mit dem Skateboard. Und dann gab es eben dieses, Verschränken dieser Welten. Ich bleib dabei einfach nicht so. Also es hat nichts gebrummt in der Tasche, es hat nichts geklingelt in der Tasche, nichts gepiept in der Tasche, sodass man in dem Sinne davon abgelenkt wurde, was man eigentlich gerade tun wollte. Und ich glaube, das ist ein großer Game-Changer, weil natürlich auch diese Wirtschaftsunternehmen natürlich auch mit unserer Aufmerksamkeit Geld verdienen und deswegen uns immer wieder daran erinnern, du hast ein Endgerät in der Tasche, guck doch mal wieder drauf. Und das hat es einfach früher nicht gegeben. Und da haben wir das große Glück, meine Frau und ich mit unseren Söhnen, doch zwei sehr reflektierte Jungs-Söhne zu haben. Also der Große dann auch regelmäßig aus WhatsApp-Gruppen ausgetreten ist, der Kleine auch, aber der Große, da fällt es mir noch stärker auf und ein. Kleine Krux irgendwie an der Sache, dass man immer wieder hinzugefügt werden kann, was ich dann gelernt habe. Also insofern, selbst wenn man raus möchte, kann man nicht unterbinden. Zumindest war es damals so, dass man wieder aufgenommen wird in diese Gruppe. So, aber dass ich dann auch gemerkt habe und auch ein Stück weit begeistert gemerkt habe, sie sind da gar nicht so hinterher, gerade was zumindest dieses Thema WhatsApp-Gruppen angeht. Das Zocken, das ist, war bei mir schon ausgeprägt damals. Das ging damals los mit einem Amiga dann, mit einem CPC 464, ein Schneidergerät war das. Konnte man auch schon ein bisschen spielen, Spaß gemacht, hat das begrenzt. Trotzdem saß ich natürlich viel davor, aber insofern kann ich das auch nachempfinden, dass sie jetzt einfach viel auch zocken, viel spielen. Ja. So der Jüngere noch mehr als der Ältere.
Ja, cool. Ja, ich finde, es kommt halt immer auf die Dosis an. Das ist ja generell der Spruch, ne? Also die Dosis macht das Gift und generell ist es halt so, wenn die Kinder Screentime von 8, 9, 10 Stunden haben, das ist einfach nicht gesund. Das ist für nichts gesund, weder für den Körper noch für die Psyche, noch für die Umwelt, für die Gesellschaft, da muss einfach irgendwas getan werden, das finde ich auch. Lass uns mal in deiner Vita ein Stückchen weitergehen. Jetzt bist du in der Grundschule, du bist ein wesentlich mainstreamiger Grundschüler, als ich es war, haben wir festgestellt. Das heißt, du hast kaum Scheiben auf dem Gewissen oder sowas. Generell so von den Zensuren, von den Leistungen her, wie war das? Wie warst du da unterwegs? Hat dir Schule Spaß gemacht oder war es eher eine Belastung?
Spaß ist ein großes Wort. Also mir haben immer die Dinge Freude bereitet, also die ich gerne getan habe. Also in Fächern war ich gut, die mir Spaß gemacht haben. Das zog sich eigentlich auch durch meine gesamte Schullaufbahn. Das war dann eben das Schöne im Studium, wo man sich dann nur noch in Anführungsstrichen auf die Dinge konzentrieren konnte, fokussieren konnte, die einem eben Freude bereiten. Also dass man zum ersten Mal bewusst wählen konnte. Und das zog sich, wie gesagt, durch die gesamte Schullaufbahn. Ich war ein durchschnittlicher Schüler. Das wurde zum Glück, sage ich jetzt mal so, in der Mittelstufe war es auch noch ein bisschen schwieriger. So, wenn ich mich richtig erinnere, so ging es auch einmal um das Thema Versetzung, was ich dann geschafft habe. Aber es war durchaus im Raum oder diese Diskussion, dass man sich überlegt hat, also wer ist wir? Mann, meine Eltern und ich uns überlegt haben, macht es vielleicht Sinn, eine Stufe mal zu wiederholen sozusagen, um dann einfach gestärkt sozusagen weiterzugehen in der Schullaufbahn. Das habe ich dann nicht gemacht, weil mir vor allen Dingen das Thema Freundschaft, Freunde, das ist bis heute so, Familie und Freunde sind das höchste Gut für mich. Das war mir so wichtig, dass ich gesagt habe, ich hänge mich jetzt rein. Und das war die Motivation sozusagen dann auch diese Versetzung sozusagen zu gehen. Und dann wurde es in der praktisch nach der Mittelstufe auch besser mit der Herausforderung, dass ich in der Oberstufe dann noch einmal umgezogen bin. Also ich war schon in der 12. Klasse, also G9, G8, das gab es damals noch nicht, die Diskussion. Also zweimal G9, also in Frankfurt schon, in der 12. war und dann berufsbedingt durch meinen Vater nach Hamburg ziehen durfte und praktisch dann in die 11 nochmal zurückgegangen bin. Da waren die Noten dann wiederum nicht so gut, weil ich war ja schon versetzt. Ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Mit meinem Abitur bin ich zufrieden. War eher eine große Motivation. Mein jüngerer Sohn, der ist jetzt in der EPH sozusagen, auf dem Sprung sozusagen in die 12, 13, in die Oberstufe. Für meinen älteren Sohn war das eine Genugtuung, dass sein Abi besser war als meins.
Okay, was ich nicht gefragt habe, ist die Profession von deinen Eltern, also von deinem Vater, weil du sagst, berufsbedingt umziehen. Ich frage immer deswegen, bei Menschen, die selbstständig sind, frage ich immer, gibt es da eine Vorprägung? Also das wäre mal interessant zu wissen.
Ja, gibt es tatsächlich. Mhm. Also die Hypothese ist nicht so steil, beziehungsweise trifft hier auch auf mich zu. Also meine Mutter ist Industriekauffrau, also Gelernte, hat tatsächlich hier im schönen Köln, insofern gibt es hier, mein Vater nennt das immer gerne die Schicksalsachse, zwischen Hamburg und Köln bzw. Bonn. Also meine Mutter hat hier bei Stollwerk gelernt, also eine Schokoladenfabrik sozusagen oder ein Schokoladenfabrikant, wo meine Eltern sich tatsächlich kennengelernt haben. Und meine Mutter hat sich dann aber dankenswerterweise sehr um meine Schwester und mich dann gekümmert, wie das damals auch nicht unüblich war. Mhm. Und mein Vater hat 30 Jahre in Werbeagenturen gearbeitet, war, das ist gibt es tatsächlich mittlerweile nicht mehr, aber lange Jahre oder viele Jahre Geschäftsführer bei Lintas. Das kennt die eine oder der andere vielleicht noch, die jetzt zuhört. Das ist Levers International Advertising Service, also die Abkürzung Lintas, gehörte mal, wenn ich mich das richtig erinnere, zu den weltweit Top 3 Werbeagenturen der Welt. Also die waren wirklich mal sehr, sehr groß, hat sich dann aber mit Anfang 50 selbstständig gemacht und, große Überraschung, wurde dann Berater und tatsächlich bis hin zu wirklich schon jetzt nicht überraschend, aber doch zumindest faszinierenden Deckungsgleichheiten, weil er die letzten 15 Jahre seiner beruflichen Laufbahn selbstständig war und unter anderem auch die Deutsche Telekom beraten hat, die jetzt auch mein Kunde ist. Insofern, ja, der Apfel und so weiter fällt nicht weit vom Beraterstamm, genau, hätte ich jetzt fast gesagt. Insofern, genau, ja, auch ein großer, mein Vorbild grundsätzlich, also größtes Vorbild, mein Vater. Und ein starker Unterstützer und Bestärker sozusagen auch in den ersten Schritten der Selbstständigkeit. Insofern, ja, habe ich ihm da bis zu einem gewissen Grad nachgeeifert.
Du hast vorhin schon gesagt, Abitur und dann Studium, da kommen wir gleich noch zum Studium. Also ich möchte mal beim Abitur dann gleich so einen Break machen, damit wir unsere legendäre Schnellfragerunde durchziehen können. Aber der ganze Weg scheint jetzt relativ glatt zu sein. Gab es bis dahin, bis, sagen wir mal, bis Abschlussabitur, das ist ja dann auch die Zeit, wenn man so 14, 15, 16 ist, die Jungs vielleicht so mit 16, 17, 18, habe ich gelernt, aber generell ist das ja auch die Zeit, wo plötzlich irgendwie das andere Geschlecht interessant wird und dann ist man zum ersten Mal verliebt, vielleicht auch unglücklich oder so. Also gab es irgendwo da in dieser Phase schon mal einen Cut, einen Break, wo du gesagt hast, oh, da hatte ich echt eine Krise, eine kleine, wie auch immer. Hattest du mit Krisen zu tun oder ging das tatsächlich komplett so smooth durch?
Ja, also das Thema, wie gesagt, es gibt sicherlich Menschen, die deutlich häufiger umgezogen sind als ich. Nichtsdestotrotz waren diese, Krise ist ein großes Wort, also die lebensverändernden Momente oder Situationen, das kann ich schon festmachen, auch an Umzügen in meinem Leben, in dem totalen Bewusstsein, dass das viele häufiger erleben durften, / mussten. Aber gerade dieses Behütete da eben im besagten Maschen, das endete nicht, das Behütete, aber mit 11 sind wir eben nach Frankfurt gezogen. Das war schon anders. Also meine Mutter hat das schon ein, zwei Mal so auch nochmal wiedergegeben. Also ich sprach gerade auch von Lego-Spielen, also in Maschen, das tat sie auch mal so kund. Habe ich mit Lego gespielt und wir sind nach Frankfurt gezogen. Das war dann auch gerade so diese Phase zwischen 11 und 12. Also im Lebensalter, also in Maschen habe ich noch mit Lego gespielt und in Frankfurt mit 12 fingen dann so die Engtanzpartys an. Das war so die Zeit von La Boom, also dem Film, wo das dann losging und das war schon...
Die Fete.
Jetzt kein, genau, La Boom, die Fete geht weiter, war dann Teil 2 natürlich. Also das war schon jetzt eine Krise, also ist das nicht, nur das war natürlich schon ein Cut in dem Sinne.
Gut, da hast du dich verändert sozusagen.
Genau. Ja? Genau.
Aber also ich frage ja auch nur, ich möchte den Leuten auch gar keine Krise einreden. Mir geht es im Prinzip so ein bisschen drum auch, auf dem Lebensweg zu hinterfragen, wie gehst du mal um, wenn irgendwas nicht so funktioniert, wie du hattest jetzt diese Geschichte mit dem Versetzen, da hätte ich schon mal reingehen können. Aber das war ja im Endeffekt dann so, ich fand es übrigens auch stark, hatte ich jetzt so auch noch nicht, dass du gesagt hast, wir, also meine Eltern und ich, haben dann entschieden, dass ich das durchziehe. Ja, finde ich das eine sehr coole Vorstellung, so dass man da sitzt und sagt, so, pass mal auf, Junge. Das ist eng bei dir. Willst du jetzt nochmal Gas geben oder nicht? Dass man das sozusagen bespricht. Weil häufig ist das ja eine Situation, wo Eltern auch dann die Position ausnutzen oder wie auch immer so umsetzen, dass sie sagen, du machst jetzt. Ja. Aber das klang schon ein bisschen nach demokratischer Abstimmung beziehungsweise wirklich im Gespräch darüber.
Ja, also im Sinne der offenen Kommunikation, auch Transparenz sozusagen, also das auch Dinge anzusprechen und aber dann auch gemeinsam zu entscheiden und das ist auch tatsächlich ein Segen, dass meine Eltern, das bedingt natürlich schon eine gewissen intrinsischen Motivation oder Eigenmotivation, dass sie dann natürlich auch gesehen haben, wir haben das jetzt besprochen und jetzt lässt er sich nicht hängen, sondern jetzt
er setzt es auch um.
Ist er motiviert sozusagen und ändert auch eben ein gewisses Verhalten, in dem Fall in dieser Versetzung. Und das wird mir jetzt aber auch gerade nochmal, wo wir drüber sprechen, auch bewusst, das haben, also das hat meine Frau auch so erlebt mit ihren Eltern, die ich ja nun auch schon lange Jahre kenne und liebe. Und deswegen haben sie es genauso gehandhabt in ihrer Familie. Wir haben es in unserer Familie so gehandhabt und das überträgt sich natürlich auch wiederum auf unsere Söhne, dass wir das genauso handhaben, dass man sagt, natürlich haben wir auch unsere Vorstellungen, aber jetzt gerade mit dem älteren Sohn, der jetzt bald 19 wird, also ist noch ein bisschen hin, aber das ist jetzt das nächste, der nächste Geburtstag, der ansteht, dass wir natürlich uns immer ausgetauscht haben. Sie sind 18 oder er ist 18 in dem Fall, man kann das selber entscheiden, aber dass wir auch vorher immer sehr offen da einen Dialog miteinander gepflegt haben. Wie kann das sein? Also ich finde, also ich bin jetzt nicht so ein Fan davon zu sagen, so ja, wir sind auch befreundet. Nee, also wir sind Eltern, so, und das sind unsere Kinder. Insofern möchte ich auch nicht der Freund meiner Kinder sein, in dem Sinne, weil das einfach ein anderes Rollenbild ist, was ich zumindest habe. So, aber natürlich schon ein freundschaftliches Miteinander, wenn du weißt, was ich meine mit dieser Differenzierung. Mhm. Es ist einfach ein anderes Level, weil wir als Eltern natürlich auch einfach eine andere Perspektive auch auf das Leben unserer Kinder haben, aber wir kamen von, wie habe ich es erlebt, und das haben wir sowohl meine Frau als auch ich auch entsprechend weiter gegeben. Und um das noch einmal aufzugreifen, so das Thema Krisen in dem Fall jetzt so, das war dann vielleicht eher noch so mit dem zweiten Umzug, da waren meine Frau und ich tatsächlich schon zusammen, wir sind schon ein bisschen länger zusammen und dieses Jahr 20-jährigen Hochzeitstag, wir sind aber schon über 30 Jahre tatsächlich zusammen. Und das war natürlich dann schon schmerzhafter, vor allen Dingen natürlich mit, kann sich jede oder jeder und jede mal in sich reinfühlen, wenn man so mit 17 umzieht, sozusagen. Das ist so, also ist schon eine Herausforderung dann. Also auch da möchte ich nicht von der Krise sprechen, so, das ist einfach auch eine veränderte Lebenssituation, mit der ich gelernt habe, umzugehen.
Und vielleicht ist das auch das Positive darin, dass man eben lernt, mit sowas umzugehen.
Ja, also vor allen Dingen das Thema Offenheit, also gegenüber neuen Situationen. Das hört sich jetzt natürlich mit dem Abstand von mehreren Jahrzehnten leicht an. Aber ich glaube schon, dass ich mir bis heute diese Neugier, Offenheit, Augenhöhe gegenüber Menschen, die ich vielleicht auch gerade erst kennenlerne, auch ein Stück weit antrainiert habe, auch erhalten habe, dass ich erstmal vom Besten sozusagen ausgehe und das einfach mal auf mich zukommen lasse, weil ich eben auch, auch das Glück hatte, muss man auch sagen. Da ist man auch ein bisschen selber am Drücker. Trotzdem ist man dann natürlich auch ein bisschen auf die Umgebungen, auf den Kontext angewiesen. Ich hatte großes, also sowieso ein großes Glück in meinem Leben mit vielen Dingen, mit meiner Frau, mit meinen Söhnen. Wir sind gesund. Es geht uns gut, auch einen großen Freundeskreis. Also die Dinge, die mir wichtig sind, da habe ich großes Glück gehabt. Und eben auch mit diesen Ortswechseln von Maschen nach Frankfurt, wie gesagt, zurück nach Hamburg, bis hin jetzt auch dann nach Bonn. Also immer unglaublich tolle Menschen immer wieder kennenzulernen, sowohl privat als auch beruflich. Ja, wie dich, cool. Mein lieber Wolfgang.
Letzte Frage, genau, danke. Letzte Frage dazu und dann schließen wir den Komplex zeitlich tatsächlich ab. Das ist aber auch eine Periode im Leben, so mit, sagen wir mal 15 plus, gerade als Junge auch, obwohl gerade ist egal, egal. Es ist eine Phase im Leben, wo Geld plötzlich eine Rolle spielt. Also man hat bestimmte Statussymbole. Gut, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie alt du bist. Ich will es auch gar nicht wissen jetzt, aber in meinem Alter war es, als ich in dem Alter war, gab es Handy oder teure Handys und sowas noch nicht. Ja, also es kam dann später. Aber es gab natürlich Statussymbole. Du hast irgendwie bestimmte, hast ein Zweirad oder hast Führerschein gemacht und so. Dann beginnen ja auch die ersten Nebenjobs oder ersten kleinen Jobs, die man macht. Und hast du eine Erinnerung dran, ab wann war Geld für dich relevant im Leben? Ab wann hat das zum ersten Mal eine Rolle gespielt?
Also das Erste, was mir jetzt gerade einfiel, war, ich hatte auch wieder das Glück, mit 16, auch mein 16. Geburtstag in Amerika zu feiern, also einen Schüleraustausch da teilzunehmen. Also auch das ganze Thema Statussymbole, Marken und so weiter, das setzte, würde ich jetzt erinnern oder erinnere ich so, vergleichsweise spät im Vergleich zu heutigen jungen Menschen ein, würde ich sagen, so mit 15, 16, weil ich mit 16 eben in Amerika war und dann waren es eben solche Dinge wie, es musste die 501 von Levi's sein und ich habe mir ein paar Jordan-Schuhe mitgebracht. So, und das war aber wirklich auch so das erste Mal so, dass also ich jetzt in der Retrospektive so drauf komme, dass ich sage, ja, dass mir das wichtig gewesen ist. So, und vorher waren es.
Ja, warst du 16?
Hast
du
gesagt? 16, ja, genau, 15, 16. Okay. Also mit 16 war ich in damals beim Schüleraustausch, ja.
Das war die Zeit, als es noch günstig war, in Amerika einzukaufen.
Tatsächlich, das
hat sich ein bisschen verändert.
Sehr günstig, tatsächlich, ja.
Gut, mein Lieber, dann gehen wir jetzt mal in die Schnellfragerunde. Schnellfragerunde bedeutet, ich habe so ein paar Staccato-Fragen, du darfst aber gerne so ausführlich, wie du magst, darauf antworten. Geht so ein bisschen darum, dich zu charakterisieren. Let's go, Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Das frage ich ihn, während er gerade einen Schluck Wasser nimmt.
Ach so, ja. Ich habe aber nur, weil der Kaffee leer ist.
Sorry. So, Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Mhm. Okay. Ohne Einschränkung?
Ja, also das ist schon also deutlich zu viel. Ich habe auch schon mal so phasenweise so, also, ne, dass man auch mal auf das eine oder andere verzichtet. Und da fällt mir wirklich wenig schwer. Also auch Alkohol fällt mir nicht so schwer, aber Kaffee. Mhm. Ist für mich wirklich ein Lebenselixier. Schwarzes Gold.
Same here.
Ja.
Ja, okay. Welche App benutzt du am meisten? Spannend bei dir. Bin ich gespannt.
WhatsApp,
okay. Gut, dann bist du da Mainstream. Fast alle, oder die überwiegende Mehrheit hat WhatsApp genannt. Hast du ein Lieblingsessen?
Also alles Italienische gerne und wenn ich das noch weiter runterbrechen darf, dann ist es die Pizza.
Mhm. Eine bestimmte oder?
Hat mein Sohn übernommen, mein Jüngerer in dem Fall. Also ganz klassisch muss ich wirklich sagen, so Salami-Pizza in allen Variationen. Gerne Diavola, also gerne scharf.
Oh, okay. Ist gern scharf.
Dann auch gerne, bin begeisterter Griller, selber gemacht, wo dann wieder dieses Thema Familie, Kulinarik, alles, was so als Foodie so ne, dazugehört. So, das sind so meine Kraftfelder, sage ich jetzt mal. Insofern gerne auch auf dem heißen Stein selber gebrutzelt, auf dem Grill bin ich ein großer Fan von, ja.
Hast du so ein Hightech-Grill-Equipment?
Bin Weber-Fanboy. Insofern, ja, also schon mit drei Brennern, also jetzt nicht total, weiß, also ein bisschen größeres Modell. Ich habe auch noch den Kugelgrill, also genau, also zwei.
Okay. Ich höre da eine gewisse Tendenz raus.
Ja, genau, also aber mittlerweile macht da auch gar keinen Hehl draus. Also ich bin 75er-Jahrgang, also werde jetzt demnächst 51 und eine gewisse Bequemlichkeit, auch was das Thema Grillen angeht, also schnell beginnen zu grillen sozusagen, nochmal Pause zu machen, da mal wieder was draufzulegen, das weiß ich schon sehr zu schätzen im Vergleich zu einem Kohle-Kugelgrill. Aber der Marke bin ich zumindest treu geblieben, ja.
Das letzte Mal, als ich im Podcast in der Folge über Grillen gesprochen habe, das schießt mir jetzt wieder durch die Synapsen, war mit Mario Fischer. Und er hat mir ein Gerät empfohlen. Also er ist auch ein großer, leidenschaftlicher Griller, ähnlich wie du, aber es ging ihm auch teilweise zu langsam. Und also bestimmte Kriterien. Und dann hat er mir ein Gerät empfohlen und wir haben ja jetzt eben Weber gesagt, deswegen sage ich das jetzt auch mal. Ich habe es noch nicht gekauft, aber ich werde es kaufen. So ein Ninja, so ein wie nennt man diese Ding? Gusseisener Ninja Airfryer, der gleichzeitig aber auch mit Pellets wie ein Grillofen benutzt. Also Mario schwärmt in den höchsten Tönen davon. Ich habe ihn auch in Düsseldorf wieder angesprochen und sagte, du musst mir da unbedingt noch mal ein paar Tipps geben, weil man da auch mit Flavor und Taste und irgendwie ganz spezielles Fleisch und so weiter, muss Wahnsinn sein. Und vor allen Dingen würde es auch der Ungeduld etwas entgegenwirken, weil mit dem Airfryer, du kannst ja das kombinieren. Ne? Also ich bin da mal gespannt, wenn nicht, machen wir da mal eine Interessensgruppe beim nächsten Event.
Ja, sehr gern. Und schon hast du mich mit dem Produkt. Ich werde das recherchieren im Anschluss zu unserer Aufnahme.
Ich muss das unbedingt mal in die Shownotes schreiben, weil ich weiß selber nicht mehr, wie es heißt, aber es ist genial. Hat mir in Düsseldorf wieder erklärt.
Ah, sehr gut.
Okay. Frühaufsteher oder Nachteule?
Nachteule.
Heißt, wie lange arbeitest du?
Ah, gut, da will damit nicht kokettieren, aber also es geht nicht mehr ganz so lange sozusagen nachts, aber das liegt eher daran, einfach ein bisschen mehr Schlaf brauche als früher. Aber ich kann super arbeiten, gerade als die Kinder auch noch kleiner waren, so wenn meine Frau und meine Söhne dann im Bett waren. Also ich kann nicht mehr ganz so gut wie früher, aber gut so zwischen 22 und 1 Uhr kann ich immer noch mal super arbeiten. Oder nachdem manchmal auf 21 Uhr, je nachdem, wann eine Ruhe im Karton ist. Aber das ist jetzt eher ein bisschen später mittlerweile der Fall. So, und ja, und ich konnte eigentlich immer ganz gut, so bis 2-3 Uhr nachts konnte ich eigentlich immer ganz gut arbeiten. Das geht nicht mehr so gut. Also da habe ich einfach ein paar Tage was von, dass ich jetzt mehrere, ist ja auch nicht, das kann ja auch nicht das Ziel sein, aber ich kann auch wirklich hochkonzentriert arbeiten. Das ist jetzt nicht so, dass ich dann nichts auf die Kette kriege, sonst würde ich ja auch nicht am Schreibtisch sitzen. Das fällt mir halt morgens ungleich schwerer. Da ist meine Frau zum Beispiel sehr produktiv. Die kann halt dann auch, wenn es darauf ankommt, steht sowieso immer sehr früh auf, aber die kann halt auch morgens sehr produktiv arbeiten. Das kann ich halt nicht. Das fällt mir halt sehr, sehr schwer. Also mit früh meine ich dann halt um 5, 6 am Schreibtisch zu sitzen, um dann 2 Stunden schon mal in Ruhe zu arbeiten. Also könnte ich mich zu zwingen, aber das mache ich dann lieber nachts.
Reklame.
Sag mal, hast du vielleicht Lust, eine andere Konferenzform mal zu erleben im Bereich der Suchmaschinenoptimierung, weil dir auf normalen Konferenzen vielleicht deine Perspektive fehlt und die Möglichkeit fehlt, deine Probleme in irgendeiner Form zu lösen? Dann guck dir doch einfach mal unsere Mitmachkonferenz, die SEO CampX Extreme, an, die am 28. und 29. April in Berlin stattfindet. Das ist eine sehr kleine Gruppe, sehr persönlich, sehr intim und nur mit SEO-Experten bestückt, die echt Ahnung und Erfahrung haben und ihr Wissen gerne auf Augenhöhe teilen. Wissen auf Augenhöhe teilen heißt, auch du musst eine Session einreichen. Jeder Teilnehmer macht eine Session und trägt damit zur Kommunikation bei. Also, wenn du da Bock drauf hast und mal etwas anderes erleben willst, dann komm am 28. und 29. April nach Berlin und melde dich an für die SEO CampX Extreme. Wir sehen uns. Tschüss.
Reklame Ende.
Spannend, ja, so unterschiedlich sind die Menschen. Ich bin dann komplett der gleiche Typ wie deine Frau. Also ich habe aber früher auch bis 2 Uhr nachts gearbeitet, aber mittlerweile merke ich, dass so nach 23 Uhr bei mir einfach die Effizienz so niedrig ist, dass das, was ich dann in 2 Stunden noch erledige ich morgens in einer halben.
Ja.
Also tatsächlich, da bin ich der gleiche Typ. Aber so ist es nun mal, ne? Was darf in deinem Kühlschrank nie fehlen?
Oh, ich sprach ja gerade von Schärfe. Ich habe immer
Chili?
Ja, also dieses dieses asiatische Chili-Tomatensoße. Kennt ihr?
Okay.
Wisst ihr, was ich meine? Roter Körper, grüner Aufsatz. Oder roter Aufsatz, je nachdem, was man kauft. Also, was man hier so.
Das feuerst du überall rein?
Bitte?
Das feuerst du überall
rein? Ja, also ich werde zu Recht ermahnt von meiner Frau, doch mal erstmal zu probieren. Okay. Bevor ich es irgendwo drüber mache, vollkommen zu Recht natürlich, aber ich bin schon, ja, ich esse schon gerne scharf, aber gerade in Kombination mit Pizza, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, weil ich von Italienisch und dieser asiatischen Soße spreche, aber gut, Geschmackssache. Ja, das darf ja nicht fehlen.
Definitiv.
Mache ich jetzt aber auch nicht überall drüber.
Okay. Buch oder Podcast?
Eher, also in der Menge eher Podcast. So, weil auch viel beim Sport tatsächlich, so da ist das einfach mit Podcast einfacher. Also insofern, wenn ich das so gegenüberstelle und Buch, schaffe ich eigentlich im Alltag wenig, weil ich auch sonst, liegt in der Natur der Sache, viel lese, so dass ich auch manchmal abends dann keine Lust mehr habe zu lesen. So, also
geht mir ähnlich und ich habe so viele tolle Bücher da liegen und man kommt einfach nicht dazu. Das ist eigentlich schade.
Ja, kaufen tue ich Bücher sehr gern. So, da, also das, da bin ich ein großer Fan von. Ist jetzt nicht so, dass ich hier nicht viele spannende, genau wie bei dir, so nicht viele Bücher hier hätte. Leider scheitert es dann oft am Lesen. Das schaffe ich im Urlaub tatsächlich. Da nehme ich mir das dann auch immer vor und dann auch je nachdem, wie lang der Urlaub ist. Aber im Alltag muss ich mich dazu auch ein bisschen zwingen, sage ich jetzt mal. Und wie gesagt, wir lesen. Du liest viel tagsüber, ich lese viel, muss ich ja letztendlich auch mit vielen Themen auf der Höhe der Zeit halten und dann, wie gesagt, fehlt mir abends manchmal die Motivation, dann nochmal ein Buch in die Hand zu nehmen oder weiter zu lesen, dann lieber Podcast.
Ich finde diesen Bücherstapel, ich sehe auch schon wieder von hier aus, kann ich ein paar Bücher sehen, die da liegen. Das finde ich immer, es ist so ein, irgendwie so ein personifiziertes oder symbolisches schlechtes Gewissen. Also ich weiß genau, da liegt jetzt zum Beispiel von der lieben Andrea Grundmann, die war auch hier bei mir Gast, das digitale Charisma habe ich noch nicht zu Ende gelesen und andere. Tolles Buch, mega schön gestaltet. Ich liebe die Haptik. Ich komme einfach nicht dazu, es zu lesen. Das macht mir dann irgendwie ein schlechtes Gefühl. Weiß ich auch nicht. Also muss ich noch dran arbeiten. Und das Schlimme, der Unterschied zu dir, und ich merke schon, wir sind da doch, du bist da in vielen Sachen deutlich strukturierter als ich. Da kommen wir auch gleich noch drauf. Deswegen bist du Trainer, Berater und so weiter. Ich schaffe das auch im Urlaub nicht. Also ich nehme auch immer 3 Bücher mit, aber ich schaffe ich auch nicht. Also irgendwie, weiß ich nicht, dann ist dann doch noch was interessant am Strand oder an der Liege oder auf dem Balkon und dann, ja, dann will man ja auch, geht man ja viel spazieren und so, zack, ist der Urlaub rum und das Buch ist immer noch nicht gelesen, dann ist es doppelt frustrierend.
Ja, also da verzichte ich, da schließt sich so ein bisschen der Kreis zu dem einen oder anderen Thema, da verzichte ich oft auch ganz bewusst dann wirklich mehrere Tage, ich glaube so mein Rekord liegt glaube ich so bei 10 oder 11 Tagen ohne Handy, also ohne Handy, beziehungsweise zumindest im Flugmodus, so dass ich sage, ja gut, zum Bilder machen nutze ich es schon, aber halt nicht, dass es, wie gesagt, durch Töne, durch Vibrationen auf sich aufmerksam macht, so, also das erinnere ich, Kroatienreise, wo ich wirklich mal gesagt habe, da war einfach viel los vorher, dass ich wirklich gesagt habe, so, jetzt versuche ich es so lange, wie es geht, eben ohne wirklich soziale Medien, auch nicht letztendlich hier digital, was auch immer das Newsmedium ist, zu lesen. Und ich glaube, es war bei, so am 11. Tag bin ich, glaube ich, so, wo ich dachte, ach ja, jetzt ist gut oder hat mich was interessiert. So, und dann kommt man auch wieder zum Lesen und dann sind wir wieder beim Thema Social Media Verbot auch.
Ja, dann, und das Verrückte ist ja, da bin ich komplett bei dir, wenn ich dann die Zeit finde, also ich mache das aber auch, also ich werde dann auch, oder ich, während dem Urlaub habe ich konsequent Outlook, also ich mache es runter vom Handy. Ich mache es wirklich weg, also ich lösche es, ich installiere es dann wieder neu und richte alles wieder ein. Profil ist ja noch da. Und meiner Familie sage ich dann auch, WhatsApp oder so, dann abends lese ich das, mache ich. Aber das Verrückte ist ja, wenn ich dann den Fokus auf ein Buch bekomme, dann habe ich, lese ich 3 Seiten, habe so viele Ideen für Posts, für Umsetzung, für Projekte, für Gott weiß was, dass ich dann denke, Junge, du musst das viel mehr machen, aber so ist es halt. Ne?
Ja.
Das Crazy, das Verrückte ist, ich habe in unserem Briefing rumgeschmiert, du hast ja ein Briefing wie jeder meiner Gäste auch bekommen und ich habe da in den Schnellfragen was geändert und du hast es eben gesagt und ich denke manchmal so, meine Güte, das Universum meint es echt gut mit mir, ich habe so tolle Gäste, weil die nächste Frage, die du noch nicht wusstest, heißt, treibst du Sport und wenn ja, welchen? Und du hast eben quasi den Teppich schon gelegt dafür.
Ja. Genau.
Treibst du Sport und wenn ja, welchen?
Ja, also tatsächlich begeisterter Fitnesssportler, also viele sagen ja, nee, ich muss raus, also ich finde das super, habe hier ein schönes Studio, auch hier in der Nähe, mir natürlich bewusst gesucht, damit es da gar keine Ausweichbewegung gibt und hätte ich mir früher nicht zu träumen gewagt. Also tatsächlich, ich gehe morgens zum Sport, weil ich es tagsüber oder abends nicht mache, nicht schaffe. Mhm. Bedeutet eigentlich in der Regel 3-4 Mal die Woche, direkt morgens, 8, 7:45 bin ich im Studio, mache dann eben da meine Stunde, manchmal sind es auch 1,5, je nachdem, wie lang es am Vorabend war oder wie mein Tagesablauf so aussieht. Und mir macht das wirklich Spaß und will jetzt auch wieder nicht mit meinem Alter kokettieren und tue es trotzdem ein bisschen. Größte Motivation, wenn ich nicht zum Sport gehe, kriege ich Schmerzen als Schreibtischstäter, der ich ja nun mal auch bin. Bin auch viel unterwegs, glücklicherweise jetzt wieder nach Corona. Das war ja einfach ein bisschen weniger geworden. Vor Corona sehr viel unterwegs gewesen. So und aber trotzdem sitze ich einfach viel am Schreibtisch und habe da einfach meine Routine. Das ist sich die Schmerzen nicht nur in Grenzen halten, sondern einfach sich auch vorbeugen lassen. So, und ja, und ansonsten gehe ich gerne segeln, aber das ist ja einfach im Vergleich zum Rest des Jahres einfach wenig. Fahre gerne Snowboard, das mache ich auch gerne, habe auch die Jungs da angesteckt, angemessen. Der eine fährt Snowboard, der andere Ski, aber auch das ist ja im Vergleich zu 52 Wochen im Jahr einfach nicht so viel. Insofern mein regelmäßigster Sport ist der besagte Fitnesssport tatsächlich, ja.
Okay. Hast du eine Eigenschaft, von der du sagen würdest, also du eine Eigenschaft an dir, von der du sagen würdest, die hilft mir am meisten im Alltag?
Ja, also ich glaube, also vor allen Dingen, ich habe als erstes, um diese Lebenswelten ein bisschen auseinanderzuziehen, als Selbstständiger sind die Übergänge ja fließend, aber im Beruflichen auf jeden Fall Beharrlichkeit. Und ich glaube auch, dass das im Privaten bis zu einem gewissen Grad sozusagen greift, sage ich jetzt mal. Ja, also ist okay. Schon was, was sozusagen alle Lebenswelten sozusagen auch beeinflusst. Das kann man jetzt noch ausschmücken. Man könnte Synonyme dafür finden, aber am Ende ist es Beharrlichkeit, ja.
Ja, okay. Gut, dann letzte Frage aus der Schnellfragerunde. Was war das letzte Geschenk, das du dir selbst gemacht hast?
Oh, vor 2 Tagen ein Whisky. Das gönne ich mir immer mal wieder, dass ich zumindest jetzt hier so meine Marken habe. Und ja, sah, dass der vergleichsweise günstig im Moment angeboten wird. Und dann packe ich mir
das. Das bedeutet?
Ein. Bitte?
Das bedeutet?
Ach so, nee, also den Preis des Whiskys meinst du? Ja, also moderat. Ne? Das ist ein Delvigny, 15 Jahre alt. Ich glaube, der kostet sonst 50-60 Euro, glaube ich, die Flasche normal. Okay, und war jetzt 33% günstiger, wo ich sagte, Mensch, den trinkst du ja ohnehin gerne. Dann hast du mal einen da. Ist jetzt nicht so, dass keine andere Flasche offen wäre. Aber nee, das gönne ich also mir dann gerne mal.
Auch nachgekauft sozusagen.
Nachgekauft, genau. Das, okay. Ja, jetzt nicht völlig, bin jetzt auch kein weder Sammler noch Experte, sondern ich trinke auf dem Freitag, auf dem Samstag, da ich von Montag bis Donnerstag, wenn ich jetzt nicht gerade unterwegs bin, keinen Alkohol trinke, so irgendwann mal auferlegt. Aber am Wochenende gönne ich mir dann gerne mal einen kleinen Schluck Whisky, ja.
Okay. So, jetzt machen wir in deiner Vita weiter und sind beim Studium. Abitur haben wir erledigt sozusagen. Ging alles relativ smooth. Wie fiel die Entscheidung fürs Studium, für den Studiengang und warum?
Ist die Brücke auch noch zur Oberstufe? Also ich habe da tatsächlich zumindest, was die Leistungskurse anging, auch schon früh meine Wahl getroffen. Also Englisch also und Kunst Leistung gehabt in der Schule. So, und das ja auch nicht ohne Grund. Und hatte dann tatsächlich zwischendurch dann eben auch das Thema Medien schon für mich entdeckt. Das ging so ein bisschen los, so das klassische Yearbook, so, wo ich dann in der Yearbook-Redaktion war, wie man das noch so kennt. Jetzt nicht da schon, ach Mensch, das ist das, was du mal beruflich machen möchtest, aber schon ein bisschen Blut geleckt und habe dann aber praktisch auch durch Praktika, die ich noch vor meinem Studium gemacht habe, das waren dann schon die ersten Redaktionen, unter anderem NDR 4, also Wortradio nannte man das damals, also wirklich reine, keine Musik, ich glaube, das ist immer noch so, NDR 4. Und bei Bild am Sonntag hatte ich damals die Chance, ein Praktikum zu machen, unter anderem. Und dann traf ich mich mit einem damaligen Geschäftspartner von meinem Vater, der damals schon selbstständig war, weil der auch journalistisch arbeitete. Und mit dem sprach ich eben darüber, was soll es denn jetzt werden? Und dann habe ich ihm das alles so geschildert. Also auch Publizistik, Journalismus war damals schon relativ hart ranzukommen. Also so gut war mein Abi dann auch nicht, dass ich glaube, das war damals schon 1-0, zumindest was Journalismus anging. Und dann sagte mir Herr Beder, in dem Fall nochmal oder an der Stelle nochmal vielen Dank. Nee, also studier das, was dir Spaß macht und praktisch dieses redaktionelle, journalistische, das schaffst du dir ja durch Praktika sozusagen drauf. So, und genauso bin ich dann vorgegangen. Ich habe Amerikanistik, Jura und Kunstgeschichte studiert, weil eben ich diesem Rat folgte, glücklicherweise. Ich mache das, worauf ich Lust habe und habe dann nebenbei von Tag 1 wirklich in Redaktionen immer gearbeitet, ehrlicherweise immer mehr gearbeitet als studiert und mir praktisch meine Ausbildung über diese Jahre der praktischen Tätigkeit in Redaktionen, sowohl Print in dem Fall war es und dann zügig auch online sozusagen flankierend so geholt, dass ich sagte, sowohl.
Also hast du dein Studium selbst bezahlt oder im Wesentlichen selbst finanziert?
Ich wurde unterstützt von meinen Eltern, aber war ein bisschen, also ich hab das Glück gehabt, wirklich gut zu verdienen im Studium. Also ich erinnere noch wirklich so, als ich das erste Mal in meinem ersten festangestellten Job dann die Monatsabrechnung sah und dann wirklich dachte so, das kann ja jetzt nicht sein. Ich habe jetzt weniger als Angestellter als in meiner studentischen Tätigkeit, also in der Zeit, was natürlich durch Lohnsteuerjahresausgleich, keine Abgaben und so weiter. Natürlich, ich kann mir das schon erklären. Trotzdem ist es natürlich erstmal frustrierend, sage ich mal, wenn man das dann sieht. Also kurze Antwort, ich wurde unterstützt von meinen Eltern, aber ich habe eben auch gut verdient. Insofern konnte ich mir das Studium auch gut zusätzlich finanzieren, ja.
Wenn ich korrekt gerechnet habe, müsste das auch die Zeit sein, in der du deine Frau kennengelernt hast?
Das war deutlich vorher tatsächlich. Ich bin mit meiner Frau zusammen, seitdem ich 17 bin. Insofern, war noch zu Frankfurter Zeiten.
Ja, weil du 30 Jahre gesagt hast.
Genau. Pass
ja auf.
Ne? Genau. Ja, sind tatsächlich schon ein bisschen mehr. Okay. Tatsächlich sogar schon ein paar mehr als 30.
Ein paar mehr, genau, es sind ein paar mehr. Kleine Zwischenfrage aus aktuellem Anlass. Hast du mitbekommen, weil du gesagt hast, NDR 4 und Audioinhalte, ne? Hast du mitbekommen, dass die Audiothek von der ARD jetzt in einem riesen Relaunch umbenannt wurde?
Nee, ist mir entgangen.
Neues Icon, ich kenne glücklicherweise beim HR jemand auf relativ hoher Ebene und habe das gesehen. Alle ARD-Instanzen bundesweit wurden wirklich, also per Order der Mufti aufgefordert, nie wieder Audiothek zu sagen. Das wurde aus dem Links gestrichen, weil das irgendwie so ein Techniker-Anmutungsding ist. Ne? So irgendwie, ich habe bei Welk und Kalk gehört, die haben gesagt, fand ich gut, die haben gesagt, das hört sich irgendwie so an, als kannst du so bis 16 Uhr deine Audios ausleihen. Ja, musst aber dann noch mal kurz fragen, so Audiothek, ja, kann ich das noch zu Ende hören oder machen sie irgendwann zu? Ne?
Ja.
Und es heißt jetzt ARD Sounds. Ja, das nur mal so bei, so, weil ich fand das irgendwie so, weil wir ja Medienschaffende sind oder in der Medien-IT-Branche unterwegs, fand ich das irgendwie spannend die Woche. Okay. Und naja, weil du in dem Segment ja auch im weitesten gearbeitet hast, dachte ich, hast du vielleicht mitbekommen.
Nee,
ja.
tatsächlich nicht.
Also ich muss sagen, ich finde sowohl den Lounge als auch den Namen cool. Also ich bin ja auch jemand, der gerne mal kritisiert, aber Sounds hört sich schon irgendwie moderner an, finde ich.
Hört sich nach mehr an, genau, richtig.
Ja, genau. Okay, das aber nur mal so am Rande. Okay, jetzt hast du studiert. Soll ich jetzt von deinem bisherigen Leben antizipieren, dass dein Studium 1a durchgerattert ist und du hast im Endeffekt das alles so gemacht, wie du wolltest? Oder gab es da irgendwo einen Hänger, wo du gesagt hast, nee, Moment, hat alles gut funktioniert?
Nee, das hat gut funktioniert.
Was ich mich schon frage, sorry, wenn ich nochmal reinkritsche, ist Amerikanistik, Jura und Kunstgeschichte. Also das ist jetzt nicht unbedingt, glaube ich, die klassische Kombi, oder?
Ja, also mit Amerikanistik und Kunstgeschichte, das sind sozusagen die Fächer, die ich wirklich aus der Schule sozusagen übernommen habe. Das resultierte daraus, dass ich mit Jura mal begonnen hatte. Das lag aber nur daran, weil damals Amerikanistik nicht so leicht ranzukommen war, auch in Hamburg tatsächlich. Also so, dass über, sage ich jetzt mal, so einen Einstufungstest musste man da gehen, über Sprachlabore musste man da gehen. Also man wurde schon nochmal gescreent, in Anführungsstrichen, ob man denn dieses Studiums würdig ist. Und so kam es, dass ich mit Jura begonnen hatte und hatte dann schon im ersten Semester sozusagen nach Amerikanistik oder zu Amerikanistik geswitcht. Und dann hatte ich aber zum einen da auch wieder tolle Menschen kennengelernt im Jurastudium. Und da ich ja ich habe ein Magisterstudium gemacht, dann brauchte ich ja sowieso zwei Nebenfächer. So, und deswegen Kunstgeschichte war klar. Und dann habe ich halt entschieden, ich mache bürgerliches Recht als zweites Nebenfach. So, okay. Und das war, genau, dann spannend, sportlich und wie gesagt auch nochmal in dieser Heterogenität der Studierenden, um das so zu formulieren.
Das glaube ich.
Ja. Auch ganz spannend, also die Amerikanisten dann schon damals zumindest mit den Baggy Pants, so die Kunstgeschichtler, eher alternativ auch zum Teil, will jetzt nicht super Stereotyp werden, aber es war eben auch zum Teil eben Kunst, wie man sich das auch bis zu einem gewissen Grad hier und da vorstellt, so und die Juristen, gut, den Stereotyp bemühe ich jetzt mal nicht, so, aber es war so wie du dir das gerade vorstellst oder sich auch die Zuhörerin oder der geneigte Zuhörer gerade vorstellt. Insofern fand ich das aber wiederum spannend. Das war bei mir in der Schule auch so. Ne? Mhm. Also einfach so unterschiedliche Menschen.
Wilder Mix, ja, tatsächlich. Jetzt hast du ja in deiner beruflichen Karriere diverse große Brands stehen. Ich habe es ja eingangs gesagt. Das heißt, du warst jetzt im Angestelltenverhältnis. Erste Abrechnung war eine große Enttäuschung. Dann kam aber irgendwie ja schon eine Weiterentwicklung, auch über verschiedene Marken. Wo ich jetzt gerne nochmal hin würde, ist der Punkt, an dem du dich entschieden hast, Berater, selbstständig zu sein, ist doch eher mein Ding, als angestellt zu sein. Wie kam das? Wo warst du da zu dem Zeitpunkt beschäftigt? Und vielleicht magst du noch mal kurz erklären, wie du die Entscheidung getroffen hast.
Ja, sehr gern. Also wie gesagt, so die Kurzablauf, also Freenet war so die erste Station für mich. Da war ich 3 Jahre, dann waren es 6 Jahre Computerbild, wo ich war. Da war ich auch schon Social Media verantwortlich noch mit am Ende. Und von Computerbild ging es, das war auch der Grund, warum wir nach Bonn gezogen sind, zu Chefkoch. Da war ich erst Chief Operating Officer, also für das operative Portalgeschäft zuständig und dann später auch Head of Sales und dann am Ende Geschäftsführer bei Chefkoch. Und nach 4 Jahren trennten sich die Wege und dann habe ich mir ganz bewusst Zeit genommen, mir einmal, sag immer, rechts ran raus, sagte mein Fahrlehrer immer, also rechts anhalten, mal aussteigen, mal durchatmen. Wo möchte ich eigentlich hin? Deswegen finde ich das immer ein ganz schönes Bild, auch im Hinblick sozusagen, wie geht es denn jetzt weiter, sich daran zu erinnern, wie war das denn damals eigentlich in der Fahrschule? Und hatte das große, auch in dem Fall wieder Glück. Wir hatten einen Berater, den Marco Meisen, auch an der Stelle einmal liebe Grüße. Und der hat mich auf das Buch Big Five for Life von John Strelecki gebracht. So, also dir sicherlich ein Begriff. Also was sind so die 5 Dinge, die du gesehen, erlebt oder getan haben möchtest im Leben, dass du sagst, das war am Ende erfolgreich. Big Five for Life ist so die Übertragung ins Berufliche, sage ich jetzt mal. Und der berichtete mir begeistert. Ich kam sozusagen mit diesem Thema in Berührung und habe mir dann sozusagen nach der Chefkochzeit einmal ganz bewusst ein halbes Jahr Auszeit genommen, um mir darüber bewusst zu werden, was ist denn dein Purpose? Wir hatten das auch bei Chefkoch relativ intensiv bearbeitet. Also da gab es das Unternehmen schon so 20 Jahre, dass wir das praktisch fürs Unternehmen erarbeitet haben. Also was ist der Purpose, der Zweck des Unternehmens? Warum gibt es uns, abgesehen davon, dass wir Geld verdienen möchten? Und ich hatte ohnehin schon die Idee gehabt, Mensch, super, nachdem wir das jetzt fürs Unternehmen gemacht haben, wäre das ja super, wenn man das sozusagen auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zuteil werden lässt. Und das habe ich dann sozusagen für mich umgesetzt, indem ich praktisch so ein Curriculum durchlaufen bin, also über das Thema Werte zu gehen, dann diese Big Five, also diese 5 Motivatoren, diese 5 Gründe, bis hin zu diesem Zweck der Existenz, also meinen eigenen Purpose zu entwickeln. Und da kam raus, das war jetzt ein relativ weiter Bogen, aber das erklärt ist, weil da bei diesen 5 Motivatoren herausgekommen ist, ich hatte das tatsächlich hier auch nochmal recherchiert und mir auch nochmal hingelegt, das war auch nochmal schön in der Vorbereitung. Auch.
Stopp, jetzt muss ich dich unterbrechen, bevor du das jetzt erklärst. Ja. Was davon wusstest du noch und was musstest du ablesen?
Also den Punkt, den, also diese, diese Motivation, also diesen einen Big Five, der war mir ganz klar, weil ich das praktisch in jeder Vorstellung bis heute bemühe. Also weil ich das in die Selbstständigkeit, also in die Beratung übertragen habe. Das löse ich gleich auf. Und es gibt so ein Akronym sozusagen, was man sich erarbeitet. Und das lautet in meinem Fall auch frei. Also die Anfangsbuchstaben. Und da musste ich nochmal genau nachgucken, weil ich nicht mehr ganz sicher war. Es bedeutet nicht jeder Punkt, ich kann das gleich einmal mit Leben füllen, das ist sonst ein bisschen schwer nachvollziehbar. Also diese Buchstaben sozusagen, wo genau finden die sich denn in diesem Big Five wieder? Und das hätte ich jetzt nicht mehr bei jedem Big Five sozusagen genau herleiten können. Also das F, um das einmal mit Leben zu füllen, steht für Familie und Freunde. In meinem ersten Big Five, was lautet, ich liebe meine Familie und lebe Freundschaft im Hier und Jetzt. Und das F von frei kommt von Familie und Freunde oder Freundschaft in dem Fall. So und so ist das sozusagen herzuleiten. Also das hätte ich jetzt nicht mehr komplett auflösen können. Ich so, oh, wo kamen denn jetzt diese Buchstaben nochmal genau her? Und die Überleitung in die Entscheidung, das war jetzt wirklich eine vergleichsweise ausführliche Herleitung, aber das ist eben, dass ich 100%ig sicher war, das ist jetzt das Richtige in der Entscheidung, weil mein eins meiner Big Five lautet, ich unterstütze als Impulsgeber, um Potenziale zu entfalten. So. Und das habe ich praktisch so für mich im Privaten sozusagen erarbeitet und habe das dann auch tatsächlich mit einem der damaligen Trainer, der Peter Dunkhorst in dem Fall, tatsächlich so gechallenged mal, wo ich gesagt habe, ach, ich trage mich ja jetzt eh mit dem Gedanken, wie es beruflich weitergeht. Und dann kam in diesem Curriculum oder in diesem Arbeiten immer ganz viel diese Begrifflichkeit selbst, eigen, also ganz viel von diesen Begriffen kam immer wieder hoch. Und in dieser Kombination zu, ich unterstütze als Impulsgeber, um Potenziale zu entfalten. Und daraus habe ich tatsächlich so diese Motivation gezogen und meinen Beratungspurpose sozusagen entwickelt. Und das meine ich, deswegen habe ich den sehr parat, weil ich den öfter mal zum Besten gebe. Was tust du denn als Berater? Ich unterstütze Unternehmerinnen und Unternehmen durch eine fokussierte Beratung in Marketing, Kommunikation und KI dabei, digitale Potenziale zu entfalten, um Ziele zu erreichen und erfolgreich zu bleiben.
Als Impulsgeber.
Genau, so. Und genau, das habe ich mittlerweile irgendwann geskippt, sozusagen. Also dieses Impulsgeber, weil ich sozusagen im Austausch sozusagen auch mit Kunden gemerkt habe oder auch im Diskurs, also immer wieder reflektierend und auch challengend sozusagen so, ja, ich brauche ja nicht nur einen Impulsgeber, ich brauche auch jemanden, der mich bei der Übersetzung und Umsetzung unterstützt, was ich auch tue. Ich bin bewusst One-Man-Show, insofern hat das einfach kapazitäre Grenzen, aber dem Kunden reicht oftmals nicht, sehr nachvollziehbar, der Impuls. Also das verstehe ich auch, wenn ich dir jetzt sagen würde, Wolfgang, du müsstest mal, wo du sagst, ja, das weiß ich auch, dass ich das mal machen müsste. Ich brauche aber jemanden, der mich unterstützt auf dem Weg. Und deswegen habe ich irgendwann praktisch zumindest in diesem beruflichen Kontext dieses Impulsgeber so ein bisschen runterpriorisiert sozusagen.
Ich würde sagen, vom Impuls bis zur Implementierung.
Genau.
Ungefähr, die komplette Strecke.
Weil es deutlich weitergeht, genau, als diesen Impuls. Aber das ist tatsächlich so meine, nennen wir es Gründungsgeschichte, dass ich gesagt habe, mich hat das fasziniert. Ich bin da eben auch familiär vorgeprägt, sage ich jetzt mal, dass ich gesehen habe, auch nach einer langen Konzernzugehörigkeit oder Konzerngeschichte oder einem Angestellten-Dasein, ist es möglich, sich selbstständig zu machen? Und ich bleibe dabei, großes Idol, großes Vorbild, das größte Vorbild, mein Vater eben. Das geht nicht um das Thema einzig und allein nacheifern, sondern er hat mich da sehr bestärkt, das zu wagen. Weil es ist natürlich auch ein Wagnis, weil ich auch 20 plus Jahre angestellt gearbeitet habe, jetzt eben diesen Schritt in die Selbstständigkeit zu gehen. Und
seit wann bist du selbstständig, Sven?
Im November feiere ich mein 10-Jähriges. Also sind es, knapp. Also jetzt noch nicht
ganz. Hast du deine Eltern noch? Ich hatte gar nicht nachgefragt.
Entschuldige bitte?
Leben deine Eltern
noch? Ja, mein Papa ist.
Okay, Vater wahrscheinlich unfassbar stolz auf seinen Beratersohn.
Ja, also immer ganz begeistert und tatsächlich auch sonst, also jetzt nicht als Creator, hätte ich jetzt fast gesagt, aktiv, also weniger am Posten, aber durch eine Reise tatsächlich, muss man aber auch einmal sagen, weil sie nichts verpassen wollten, tatsächlich auch auf Instagram aktiv sozusagen mit einem Account. Insofern kriegt er schon viel mit. Ich bediene ja quasi zu 99% in Anführungsstrichen nur und fokussiert und bewusst LinkedIn, aber das eine oder andere findet man dann auch mal bei Instagram und das gutiert er ab und zu mal mit einem Herz. Insofern kriegt er viel mit, auch aus meinem beruflichen Alltag, auch abseits der regelmäßigen Telefonate, aber mein Vater wird 82 dieses Jahr, meine Mutter 80.
Ja, schön. Meine Mutter ist 83, kann ich exakt genauso. Es ist auch mit ein Grund, warum ich noch bei Facebook meine Stories poste, weil ich weiß, sie ist auch immer, quasi immer in den Top 3, die es gesehen hat zuerst. Und ich kriege immer ein Herz und es ist einfach schön. Also ich finde es auch unfassbar schön und auch die Leute da mitzunehmen. Ich werde eine Frage bei dir nicht stellen, lieber Sven, die streiche ich jetzt, und zwar nach den Mentoren. Du hast das sehr, sehr schön eingeflossen oder einfließen lassen, indem du gesagt hast, Herr Bäder, Marco Meyer, glaube ich, hieß
Marco Meisen.
Meisen, genau, kann ich meine eigene Schrift nicht lesen. oder Peter Dunkhorst. Also das sind alles Menschen, die an einer bestimmten Stelle für dich aber wichtig waren, weil sie dir einen Impuls gegeben haben oder dir gesagt haben, du mach doch mal das oder das. Ne? So habe ich das verstanden.
Ja, also und da also greife ich gerne praktisch dieses Bild auf. John Strelke, also werden viele kennen als Autor, eben Autor von Big Five for Life, das Café am Rande der Welt.
Café am Rande der Welt.
Genau, so. Und der spricht eben auch gerne, warum löse ich das so auf, weil es nicht meine Idee, sondern seine Idee ist. Also er spricht hier gerne nicht von, wie geht das, also diese Wie-Krankheit, sondern das waren praktisch entlehnt von John, nach Wers zu suchen. Also wer hat das schon getan, wer kann dir helfen, aber es geht wirklich nicht jetzt darum, wer kann dir denn vielleicht da helfen oder wer kann dich da unterstützen, sondern immer nach jemandem zu suchen, wer hat das denn schon getan. So, und das waren vielfach, also wie bleibt bei meinem Vater, so, der eben eine ich habe eine vergleichbare Vita zu ihm und nicht umgekehrt, also eben aus diesem Angestellten-Dasein sich dann bewusst entschieden hat, später als ich, also mit Anfang 50, Ende 40, Anfang 50, eben diesen Weg zu gehen, also nach Wers zu suchen. Und alle Personen, die du auch gerade nochmal sozusagen hast aufleben lassen aus unserem Gespräch, das sind alles Wers. Also wer hat das schon getan oder wer hat schon diese Erfahrung gemacht? Und keine Person, wie geht das, die mir die Frage beantworten kann, wie geht das, sondern Menschen, die Dinge getan, erlebt oder gesehen haben, die mich faszinierten oder was mein Nordstern gewesen ist, wo ich gesagt habe, eben mit der Selbstständigkeit, gut, und da hatte ich es jetzt vergleichsweise leicht, jemanden zu finden, so der mir da ein guter Ratgeber war und wer das schon selber getan hat.
Cool. Zu John Strelecki habe ich auch eine Geschichte, die erzähle ich ganz kurz. Ich hatte es im Podcast schon erwähnt, aber ich habe ihn live gesehen. John Strelecki war der Grund, warum ich vor 4 Jahren, glaube ich, zum ersten Mal bei Greater war. Diese unfassbar große, ja, wie nennt man das, Live-Coaching-Speaker-Event-Veranstaltung in Köln in der Lanxess Arena. Und ich werde in diesem Jahr wieder da sein. Ich bin regelmäßig seitdem da. Letztes Jahr konnte ich nicht, hatte ich ja so ein Krankheitsthema im Sommer. Musste ich das leider absagen. Haben die mich auch unfassbar kulant behandelt, muss man an der Stelle auch mal sagen. Möchte ich auch mal erwähnen, wenn sowas passiert, ne? Dass man denen sagt, hier Leute, ich bin krank, ich kann nicht kommen. Die haben gesagt, wir schreiben das 1:1 um, du kriegst sogar noch ein Bonusticket und. Also großes Lob an die Leute von Greater an der Stelle. Und auch wenn das alles natürlich sehr business-driven ist, sind das echt, die leben das auch. Also diesen Purpose, den die da nach außen bringen. Aber ich war vor 4 Jahren, und noch um zu der Geschichte zurückzukommen, zum ersten Mal bei Greater, weil ich unter anderem John Strelecki sehen wollte. Und der Typ kam dann, ich weiß nicht, ob du ihn schon mal live in einem YouTube-Video oder so gesehen hast, der kommt ja schon in relativ, wie soll ich sagen, kruden Outfits auf die Bühne. Und er kam also in dieser 15.000-Menschen-Halle, kam der rein in so einem Safari-Jäger, Krusseljäger-Look. Ne? Also er hatte so ein khakifarbenes Hemd, khakifarbene dreiviertel lange Hose, so ein Krusseljäger-Hut auf. Irgendwie war das schon sehr skurril. Und es war der, also das sind ja 2 Tage voller wirklich guter Speaker. Richtig, richtig guter. Dieter Lange, du hast eben Nordstern gesagt. Solche Leute, ja. Und es war mit Abstand das beste Speaking von den 2 Tagen. Der hat das komplett in Englisch gemacht. Und also es war wahnsinnig beeindruckend. Der Typ ist, diese Bücher entfalten so eine Wirkmacht, weil der Typ so ist. Mhm. Ja. Also ich weiß auch nicht genau, wie der das überträgt auf Papier und in Buchstaben, aber der schafft das. Und der war so impressive, das waren 18 Minuten, ich glaube die Hälfte davon könnte ich 1:1 nachsagen 4 Jahre später. Und er hat einen Satz geprägt, den habe ich auch schon mal erwähnt, ich streue ihn einfach mal hier rein, weil ich fand den so krass und da denke ich heute noch drüber nach. Das Motto dieses Speakings war, alles was du liebst, wird enden. Mach dir das bewusst, ja. Und da ist er dann reingegangen. Es war ein unfassbarer Gänsehautmoment. Deswegen kann ich komplett gut nachvollziehen. Und diese Big Five for Life, die stehen natürlich auch hier neben im Regal bei mir. Die stehen auch bei den Büchern, die ich gelesen habe.
Ja, sehr gut. Sehr gut. Ich hatte tatsächlich 2-mal auch das Vergnügen durch dieses Curriculum, von dem ich sprach. Habe mich tatsächlich sogar auch als Big Five for Life Trainer mal ausbilden lassen. Aber hatte 2-mal ihn in diesem Curriculum tatsächlich getroffen. Und auch in einer Masterclass war das Format, glaube ich mal, wo er tatsächlich sogar, da war ich schon in meiner Beratung und kurze Anekdote dazu, und da konnte man, wenn man wollte, so ein Einzelcoaching vor versammelter Masterclass-Runde. So, es war eine relativ große Runde, irgendwie konnte man so sein.
War das in den USA, wenn ich kurz zwischen?
In Deutschland, in Hamburg war das in dem Fall. Mhm. Und konnte man, wenn man wollte, dieses Einzelcoaching sozusagen, seinen Namen auf einen Zettel schreiben, in diesen besagten Hut, da ist er sich ja treu, werfen. Und wenn man das Glück hatte, wurde man eben gezogen. Ich war da so semi-motiviert, einfach aus Gründen, einfach sehr entkräftet, in Hamburg hingereist und habe dann aber meinen Namen da reingeworfen. Wurde dann tatsächlich auch gezogen, wo ich erstmal kurz in mir zusammensackte, wo ich mir so dachte, boah, ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt gerade so motiviert bin, mich hier vorne hinzustellen. Und das war aber super wertvoll, weil das war so nach dem ersten Jahr meiner Selbstständigkeit, wo ich wirklich viel angenommen habe. Also auch Dinge, wo ich mir nicht so hundertprozentig sicher war, ob das auch werteseitig einfach passt zu mir. So, und dann wirklich vor ihm stand und berichtete das. Und tatsächlich ein Satz, den er prägte, also vorversammelter Mannschaft, ich schilderte ihm das so, was ist denn jetzt im Moment so dein Thema und so weiter. Und ich, wie gesagt, vergleichsweise entkräftet gerade. Und er mich dann auch wirklich anguckte, nachdem ich das alles berichtet habe, das würde jetzt zu weit führen. Und dann guckte er mich aber auch an und sagte, was ist denn jetzt dein Problem? Hast du zu viel oder hast du zu wenig? Und das wirkt dann relativ zügig so nach, das wirkt jetzt sogar noch nach, bis ich an den Punkt kam, nee, es ist zu viel. Beziehungsweise zu viel von Dingen, die nicht richtig sind, die nicht stimmig sind. Mhm. Und habe wirklich diesen Impuls, das war grundsätzlich natürlich auch super wertvoll, faszinierende Persönlichkeit, faszinierender Mann. Und habe dann aber sofort, das war ein Samstag, dann noch das Wochenende in Hamburg genossen und Montag wirklich die ersten Telefonate geführt, wo ich einfach dann auch mit den Kooperationspartnern, Kunden gesprochen habe und relativ zügig auch gesagt habe, auch beendet habe. Also wir haben uns dann gegenseitig in Liebe gehen lassen und dann vielleicht auch noch die Erkenntnis, wenn man das transparent macht und erklärt, ich habe jetzt niemanden, habe ich nicht so wahrgenommen, vor den Kopf gestoßen, sondern es eben so erklärt, ich habe mir Gedanken gemacht, für mich ist das aus den folgenden Gründen nicht stimmig. Und nicht einmal, zumindest nicht jetzt im 1:1 persönlichen Gespräch, in irgendeiner Form eine Ablehnung, Unverständnis sozusagen gespiegelt bekommen, sondern eher Verständnis, so dass man sagt, okay, so wie du mir das jetzt darlegst, kann ich nachvollziehen, schade, aber dann macht es Sinn, dass wir das jetzt beenden. So, und auch für mich eben nochmal so ein Hinweis, so ein Wegweiser, in dem Fall, wie es seine Bücher vorher waren, dann über diese Fortbildungsformate, von denen ich gerade sprach, aber natürlich auch die persönlichen Treffen. Aber das war schon tatsächlich ein Highlight und ich war dann froh am Ende, dass ich meinen Namen in den Hut bzw. in den Ring geworfen habe.
Ja, cool. Jetzt gucken wir mal zum Ende des Podcasts nochmal auf heute und auf die Zukunft so ein bisschen. Mache ich eigentlich selten, aber jemand, der so in dem Digitalisierungsstrategie zwischen Content- und KI-Universum unterwegs ist, so wie du, da würde ich das schon gerne mal machen. Du bist ja intensiv auch mit so Themen wie, also Business-Strategie, Content-Marketing, du bist ja bei LinkedIn ja sehr aktiv unterwegs. Wenn du auf die aktuelle Entwicklung schaust, was glaubst du, was verändert sich da? Was kommt da in Zukunft? Wenn jetzt, du musst jetzt kein Coaching machen, aber wenn du jetzt eine Strategieempfehlung gibst an die Menschen da draußen, die, ja, da sind ja sehr viele Solopreneure dabei, da sind Unternehmer dabei, Geschäftsführer, leitende Funktionen. Ja, was sagst du, wo geht's hin?
Ja, also wir haben da also eine gegenläufige Bewegung im Moment. Also was natürlich viele wahrnehmen, das nehme ich genauso wahr, einmal dieses Buzzword bemühen, also dieser AI-Slop, also tatsächlich KI-generierte Inhalte, die im schlimmsten Fall weit entfernt sind von unseren Werten, von unseren Motivatoren, von unserer Haltung, von unserem Purpose sozusagen, einfach nur kommunizieren um des Kommunizierens willen, einfach Masse statt Klasse, Quantität vor Qualität, einfach, dass das wirklich nicht zielgerichtet ist, das nimmt gerade, also können wir am Kanal LinkedIn festmachen, aber das nimmt in Summe gerade sehr zu, sage ich jetzt mal. So, also, und ist das zu empfehlen? Natürlich nicht. Das sehe ich jetzt als Begeisterter, dass auch das eint uns, also ich nenne es jetzt mal bewusst Storyteller. Ich habe am Anfang auch dieses Gefühl von FOMO natürlich gehabt. Content Marketing ist ein großes Thema von mir. Habe mich früher angefangen, auch mit dem Thema KI zu beschäftigen. Und wir können das ja auch alles, man darf das ja nicht verteufeln, sehr sinnvoll nutzen, indem wir uns aber einmal wieder besinnen. Ich bleibe wieder beim alten Fahrlehrerspruch, rechts ran, raus. So, wer bin ich denn? Was sind meine Ziele? Wer sind meine Zielgruppen? Was sind meine Kompetenzen? Vielleicht, wenn man sich damit beschäftigen will, das ist anstrengend, aber ich kann das nur jeder und jedem sehr empfehlen, sich einmal bewusst machen, was sind denn meine Werte? Was sind denn meine Motivatoren? Und wo möchte ich hin? Was ist meine Positionierung am Ende dann auch? Wem möchte ich helfen? Und daraus letztendlich dann auch eine Form der Kommunikation zu entwickeln, will jetzt gerade ich auf einen Kanal das münzen, so weil es auch leider ein bisschen abgegriffen, weil es inflationär benutzt wird, aber eine authentische, nachvollziehbare, empathische, überzeugende Kommunikation in Richtung unserer Partnerinnen und Partner, Kundinnen und Kunden, anderer Menschen letztendlich ist. So, ich bin gestartet mit, es ist eine gegenläufige Bewegung. Wir haben halt zum einen dieses Inflationäre, also dass man sieht, es wird immer mehr Lärm und immer weniger Melodie. Und wir tun eben gut daran, gleich ob wir jetzt ein Musikinstrument spielen oder nicht, dass wir uns auf diese Melodie zurückbesinnen, dass wir wirklich sagen, welche Melodie möchte ich denn spielen, für wen und was soll dadurch entstehen. So, und das ist aber, wie gesagt, schön, sage ich jetzt wieder, aus diesem FOMO rauszukommen. Also ich bin da mittlerweile sehr beruhigt, weil ich das auch sehr wahrnehme. Muss man nur, nutze nicht mehr viel Instagram, aber ich nehme das natürlich wahr, unter KI-generierte Inhalte zu gucken, dass da eine große Reaktanz mittlerweile entsteht, dass auch viele sagen, sick of AI. Also denkt an mich, wenn ihr das nächste Mal seht. Wenn ihr euch nicht sicher seid, ist es meistens KI-generiert. Das wird verschwimmen, das wird in Zukunft nicht mehr so sein. Man wird es immer schwerer erkennen, aber insofern würde ich gleich, wer kommuniziert, einfach sehr dazu raten, mit den Grundlagen zu beginnen, wie ich es gerade skizzierte, sich wirklich erstmal über das Thema Positionierung im Klaren zu werden und dann sozusagen auf Basis der definierten Ziele und Zielgruppen die Kanäle auszuwählen und dann in einer Frequenz, mit der man sich selber wohlfühlt, auch zu kommunizieren. Jetzt habe ich natürlich LinkedIn sehr wieder im Hinterkopf, weil du es auch gerade eben eingeleitet hast, so diese Frage. Aber für mich geht es zurück auch in meine Vergangenheit. Wir haben ja eine kleine Reise gemeinsam heute gemacht, die ich mit dir machen durfte, die kleine Zeitreise. Und es geht zurück zu den Anfängen. Und wir haben vielleicht den Vorteil, dass wir es auch noch anders erlebt haben und auch gelernt haben. So, wir sind in der Lage, KI als Unterstützer zu nutzen, sind darauf aber nicht angewiesen. So sage ich jetzt mal. Also dir gelingt es, mir gelingt es, auch vielen anderen gelingt das auch, Texte zu schreiben, aber viele KI-generierte Texte sind natürlich eben auch blutleer, weil dahinter diese ganzen Überlegungen, diese ganzen Elemente, von denen ich gerade gesprochen habe, gar nicht existent sind. Da hat sich niemand Gedanken darüber gemacht, was soll denn hier das Leben, was soll denn hier die Seele eigentlich sein von dem Text. Und wenn man sich darüber im Klaren ist, ein Satz noch, dann darf man sehr effizient und sehr zielgerichtet auch KI als Unterstützer, als Tool, als Werkzeug nutzen, weil man halt schneller, effizienter, vielleicht sogar auch besser wird, weil man einfach einen Sparringspartner hat, gerade als Solo-Selbstständiger zum Beispiel.
Ja, bin ich komplett bei dir und habe ich zwei Punkte zu. Ganz, ganz wichtig möchte ich deswegen nochmal unterstreichen ist, das hast du so eben by the way erwähnt, dass Menschen generell, also ich nehme so einen Trend wahr, ich will es mal so rum erklären, ich nehme so einen Trend wahr in LinkedIn und überall, mach das, dann passiert das, mach das so, dann passiert das, poste in der Frequenz, dann passiert das, erwähne die Hashtags nicht mehr und die mehr, dann passiert das. Und ich finde es mega wichtig, dass man einfach bei ein Stück weit auch bei sich selbst bleibt. Also ich habe krassen Reichweitenverlust gehabt im letzten Jahr und ehrlich gesagt, ich sag's jetzt mal so, wie es ist, ist mir scheißegal, weil die Leute, die ich wirklich berühren will und die ich berühre mit meinem Content, die berühre ich nach wie vor. Und ob das dann 115 sind, was ja immer noch eine unfassbare Menge ist, ja, oder ob das 1500 sind, ist mir an der Stelle vollkommen wurscht. Und das subsumiere ich unter dem Gefühl, dass du so gesagt hast, eben du hast gesagt, die Leute müssen sich wohlfühlen. Ich muss mich mit der Frequenz, mit dem Content, mit der Sprache, mit dem Format, mit der Grafik, muss ich mich wohlfühlen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Leute, lasst euch nicht von oben oktroyieren, was ihr unbedingt tun müsst, damit ihr erfolgreich seid. Wirklich erfolgreich seid ihr, wenn ihr das tut, mit dem ihr euch wohlfühlt. Und ich nehme das Zweite, was ich dazu sagen wollte, auch einen unfassbaren Wunsch nach Fokussierung auf mich oder auch auf Marke war, also auch im Unternehmen, dass die sagen, wenn jetzt alle diesen Einheitsbrei rausschauten, was machen wir denn dann? Ja, dann besinne ich mich wieder wirklich tatsächlich auf meine Werte als Marke. Oder ich hatte es ja jetzt letzte Woche in Düsseldorf auch, da hatte ich ja einen Kreativitätsvortrag und ich habe mit den Leuten so eine kleine Reise zu sich selbst gemacht und ich habe unfassbares Feedback bekommen, sowohl in Quantität wie in Qualität, dass die Leute mir, also ich habe denen als Kreativitätsbooster einen Buntstift mitgegeben, weil die Geschichte, die ich erzähle, ist ein kleiner, ach, da ist er, genau, du warst ja auch da. Genau, und unfassbar, wie die Leute da reagieren und sagen und schreiben mir heute noch wieder 3-4 Mann, die mir Bilder schicken von ihren Regenbogen, die sie mit einer Farbe gemalt haben. Also was ich damit zum Ausdruck bringen will, ist dieses Rückbesinnen auf das Selbstsein, auf das, was mich ausmacht, auf die S und Ös, die ich sage. Ja, also das Spannende ist ja, an der Stelle muss ich noch was einschieben, fand ich, habe ich die Woche festgestellt, wenn du mit ChatGPT zum Beispiel im Sprachmodus redest, ich weiß nicht, ob es dir schon mal aufgefallen ist, dann macht der Es und Ös.
Okay, nee.
Also die versuchen schon, in der Antwort sagt die, ja, es ist so, dass wir dann, und ich denke so, aha, okay, alles klar. Ja. Die versuchen, noch näher an die Personality ranzukommen, ja, und tatsächlich zu emulieren, dass da ein Mensch spricht. Aber am Ende, und du warst ja in meiner Session, hast es ja gemerkt, ist es tatsächlich so, die Leute haben unfassbare Sehnsucht nach diesem Natürlichsein, nach diesem Ich-Sein, nach diesem meine Werte. Ich will mich wohlfühlen. Und ich glaube, da kommen wir auch wieder hin. Und dann ist KI ein Megatool, so wie viele andere Sachen. Das Internet ist ein Megatool. Bei all den Dingen, die wir besprochen haben, kann ich heute eine WhatsApp schicken nach Brasilien und die ist eben dann da. Ja, und das sind Dinge, die waren vor 100 Jahren unfassbar unvorstellbar. Das können wir nutzen, aber am Ende des Tages, und da finde ich, ist auch ein guter Punkt für deine Heldenreise, um jetzt zu den Abschlussfragen zu kommen, ist es aber so, sollte man sich wohlfühlen dürfen in seinem Leben und in der Situation, in der man ist. Und ich glaube, da bist du ein Paradebeispiel für, was für ein toller Mensch, für ein tolles Unternehmen und für ein glückliches Leben auch daraus resultiert, wenn man das einigermaßen gut in die Wiege gelegt bekommt. Du hast sehr häufig gesagt, ich hatte Glück. Ich glaube nicht, dass es immer nur Glück ist. Es ist ein Stück weit auch Arbeit, Konsequenz, Beharrlichkeit, hast du gesagt. Das alles zusammen, aber du hast natürlich auch gute Voraussetzungen gehabt. Aber ich glaube, das ist das, was man jedem Menschen wünschen sollte, egal ob er in der Ukraine, im Gazastreifen oder in Deutschland wohnt. Auch das muss man nochmal an der Stelle sagen. Deswegen danke ich dir sehr, dass wir mal ein bisschen hinter die Kulissen von Sven Giebler, dem Berater, schauen durften und sehr, sehr viel spannende Dinge gelernt haben. Ich habe noch zwei Fragen, Abschlussfragen. Die kennst du schon, die stehen im Briefing, aber ich stelle diese wahnsinnig gerne. Die erste ist, du hast jetzt in Bonn gibt es sicherlich große Kreuzungen, ich gestehe, ich war schon mal in Bonn, aber es ist sehr lange her. Irgendwie ist Bonn so ein bisschen underrated, finde ich.
Man noch spricht absolut, über Köln, absolut. Ja.
Absolut. Aber dafür, dass es mal unser Regierungssitz war, ist es irgendwie so ein bisschen. Ich kann mich nur erinnern, dass es wunderschön war, da wo ich war. Ich war da in so einer Villengegend und es war wirklich unfassbar schön. Aber ich muss unbedingt mal wieder nach Bonn kommen.
Das Villenviertel, ein Weggefährte von mir hat mal gesagt, auch als wir von Hamburg nach Bonn damals auch zogen, und er sagte, Bonn ist doch ein bisschen wie Hannover. Also mit einem gewissen Unverständnis, ob diese Umzugspläne, wo ich dann auch dachte, ich kenne Hannover jetzt nicht richtig, richtig gut, aber ich war ab und zu mal da. Damals natürlich noch zu Zebe-Zeiten, sage ich jetzt mal, jetzt auch in den letzten Jahren immer mal wieder. Und das antwortete ich aber damals auch schon, oh, das wird mindestens zwei Städten nicht gerecht, diese Aussage, Hannover nicht und Bonn nicht. Also insofern gibt es sowohl in Hannover als auch in Bonn natürlich sehr, sehr, sehr schöne Ecken und ist ja, tatsächlich richtig. sehr underrated. Aber man kokettiert hier auch gerne mit. Am Anfang wurde mir gesagt, Bonn sei ein Akronym für Bundeshauptstadt ohne nennenswertes Nachtleben. habe ich zum Teil auch anders erlebt, ja.
Ist ja auch keine Bundeshauptstadt mehr.
Insofern. Nee, damals ja. War es das auch nicht mehr, aber es sei mal ein Akronym gewesen für.
Kannte ich aber auch, tatsächlich habe ich das auch schon mal gehört.
Ja.
Okay, also in Bonn auf der großen Kreuzung in deiner Nähe darfst du ein Schild aufstellen, das 4 Wochen lang in riesigen Lettern leuchtet und alle sehen das. Was steht da drauf?
Glaub an dich. Mhm.
Passt ja eigentlich ziemlich gut zu deiner Vita und auch zu dem, was wir gerade besprochen haben. Glaub an dich. Ja, mein Lieber, dann sind wir durch. Ich habe die letzte Frage. Gibt es interessante Menschen, von denen du sagst, spannende Vita musst du unbedingt einladen, die ich hier als Gast mal auf meine Liste schreiben sollte?
Ja, also eine Weggefährtin, die ich dir sehr ans Herz lege, habe natürlich ein bisschen recherchiert und so viel sei verraten, natürlich mich auch rückversichert sozusagen. Ich habe das auch recherchiert, dass sie nicht schon mal bei dir im Podcast war oder das nicht schon auf deiner Festplatte sozusagen schlummert mit den Inhalten. Mhm. Und insofern möchte ich dir gerne die Inga Bergen ans Herz legen, eine großartige Gründerin im Gesundheitsbereich, kenne ich tatsächlich aus meiner Zeit bei Gruner und Jahr, wo es dann die Führungskräftezirkel, wo man sich dann regelmäßig trifft, natürlich auch gegeben hat. Und da haben wir uns mal kennengelernt und auch schätzen gelernt, sage ich jetzt mal. Und ganz, ganz tolle Persönlichkeit und mit Inga solltest du unbedingt mal sprechen. Bewegt ganz viel als, wie gesagt, Gründerin, Autorin, Podcasterin. Insofern freue ich mich schon jetzt darauf, auch das Format mit Inga und dir dann zu hören.
Ja, cool. Dann würde ich dich bitten, einfach mal die Querverbindung herzustellen und dann kommt sie auf jeden Fall bei mir auf die Liste.
Sehr gerne. Sehr gerne.
Ja, mein Lieber, dann bleibt mir nur noch, mich zu bedanken. Hast du noch ein Schlusswort? Möchtest du noch was sagen, was ich nicht gefragt habe oder irgendwas anders loswerden? Im Übrigen für euch draußen natürlich, Sven ist natürlich auf LinkedIn, haben wir ja ein paar Mal gesagt. Folgt ihm, vernetzt euch. Das ist mit Sicherheit sehr, sehr wertvoll für euch.
Ja, vielen Dank für den Hinweis, den Tipp. Freue mich tatsächlich über jede Kontaktanfrage, die ich natürlich sehr gerne auch annehmen werde. Was möchte ich noch ergänzen? Ich hatte gerade noch 2 Dinge notiert, das möchte ich gerne noch ergänzen. Also gerade zu diesem Thema auch authentische Kommunikation, in dem Bewusstsein, dass gerade der erste Begriff ein bisschen gelitten hat in den letzten Jahren. Aber da schließt sich tatsächlich auch wieder der Kreis, weil ihr auf jeden Fall davon ausgehen dürft, wenn ihr mit Seele Inhalte auch erzeugt, dann merkt das das Gegenüber. Also das Format ist da nachrangig. Also ich kann in einem Text lesen, ob es dir Spaß macht. Ich kann in einem Audiobeitrag hören, ob du mit Emotionen dabei bist. Und ganz konkretes Beispiel dazu, während meiner Zeit bei NDR4 damals, das waren ja wirklich auch so meine Anfänge im Journalistischen, und habe dann eben auch einen Beitrag eingesprochen und dann war da eben natürlich ein sehr senioriger Tontechniker und das Thema war wirklich nicht total spektakulär. Es ging um das Thema Fundbüro, Skurrilitäten, was da so aufläuft und ich durfte das aber mehrfach einsprechen, bin ich ihm ganz dankbar für, weil er dann halt sagte, denk daran, wie sich das angefühlt hat, versetz dich in die Lage, wo du da warst. Denn ich war ja da und dann habe ich das 2-3 Mal gemacht, aber eben auch war ein Praktikum, ich war motiviert, aber wollte es dann auch hinter mich bringen, weil das ja eine der ersten Tonaufnahmen war und war nicht so im Thema. Und dann habe ich mich aber einmal also sozusagen gezwungen, in diese Situation zurückzugehen und dann habe ich es eben jetzt nicht so anders in meinem Empfinden nochmal eingesprochen und dann sagte aber der Tontechniker damals, jetzt passt, jetzt warst du da. Und das habe ich gehört, das habe ich gespürt. Und warum denn nicht gleich so? Hat er mich da, glaube ich, noch motiviert. Aber wo man merkt, du merkst es in dem Fall an einem Tonbeitrag, an einem Audiobeitrag, ob man da war. Und was ich noch eben mitgeben möchte, es gibt einen großen Unterschied. Wir haben auch gerade über LinkedIn gesprochen. Das ist so mein letzter Impuls. Denke ich viel oder habe ich viel in den letzten Tagen drüber nachgedacht auch. Und es gibt einen großen Unterschied in zwei Arten von Kommunikatorinnen auf der Plattform. Die eine Kommunikatorin tut etwas und redet drüber und die andere redet drüber, ohne etwas zu tun. Und das ist ein Riesenunterschied. Wem folgen wir denn gerne? Sowohl emotional, auch respektvoll, dass wir einfach auch neugierig sind, weil jemand mit Emotionen, auch Tatkraft, vielleicht auch Beharrlichkeit überzeugt. Das sind Menschen, die tun und dann darüber berichten, zum Beispiel bei LinkedIn. Und die andere Version oder die andere Möglichkeit ist eben zu senden, aber es ist blutleer, das ist keine Seele. Und vor allen Dingen fehlt oft auch einfach diese praktische Erfahrung. Habe ich viel drüber nachgedacht in den letzten Tagen. Und natürlich ist es so viel faszinierender, wenn wir im echten Leben, und jetzt greifen wirklich viele Themen, lieber Wolfgang, über die wir gesprochen haben, ineinander, geht raus, erlebt Dinge, tut Dinge, dass ihr am Ende auch mal sagen könnt, ich habe Dinge gesehen, getan, erlebt und darüber berichte ich, denn das wird faszinieren. Und das ist stark in der Kommunikation und das wünsche ich uns, lieber Wolfgang, uns beiden und auch jeder Zuhörerin und jedem Zuhörer ganz viele schöne Momente, leidenschaftliche Momente, über die man dann auch begeistert berichten kann, denn so wird auch eine vertrauensvolle Beziehung letztendlich auch aufgebaut, zu wem auch immer ihr euch das wünscht.
Ich hätte es nicht schöner zusammenfassen können. Und mein letzter Tipp zu dem Themenbereich, die Leute fragen mich oft in den Beratungen oder im Storytelling, ja, authentisch. Wie werde ich denn authentisch? Und dann sage ich immer, authentisch ist echt. Und dann so, ah ja, okay, alles klar. Authentisch ist eigentlich echt. Okay, mein lieber Sven, ich danke dir ganz herzlich. Wir sehen uns hoffentlich bald, ganz bald wieder, schätze zur Campix vielleicht oder so, ne?
Bei der Campix bin ich aktuell geplant nicht, vermutlich die nächste Gelegenheit, entweder OMR werde ich dieses Jahr mal wieder sein oder allerspätestens, da sehen wir uns ganz sicher, beim kleinen OMT darf man mit Fug und Recht mittlerweile sagen, da wir Faktor 4 bis 5 jüngst in Düsseldorf hatten, ich spreche immer von Faktor 5, glaube ich, dass man sagt, mit 2600 Teilnehmenden, 5-600 meines Wissens nach, ich möchte jetzt nicht das tiefer stapeln, sind es immer in Mainz. 500
sind es in Mainz, ja.
Genau, insofern sehen wir uns auf jeden Fall spätestens, mein Lieber, in Mainz beim kleinen OMT.
Da freue ich mich drauf. Ja. Ich wünsche dir bis dahin alles, alles Gute, dass du schön authentisch bleibst, so wie du bist, aber ich glaube, da mache ich mir bei dir gar keine Sorgen.
Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. War eine große Freude. Danke dir.
Sehr gerne. Und auf ganz bald. Auch ihr da draußen. Tschüss.